Werbung. Willkommen in der heißen Phase des Wahlkampfes, wo die Parteien ihre Lösungen für die Zukunft in immer spitzeren Tönen präsentieren. Aber bei aller Wahlkampfrhetorik muss unser Fokus ja auf der wichtigen Frage liegen, wie wollen die Parteien eigentlich Wirtschaft und Klimaschutz konkret stärken? Beides kann ja nur zusammen erfolgreich sein. Die führenden Wirtschaftsexperten haben gerade erst in ihrem Weltrisikobericht auf dem World Economic Forum betont, dass es vor allem Umweltrisiken sind, die unsere Zukunft dominieren. Extremwetter, der Verlust der biologischen Vielfalt, die Verknappung der natürlichen Ressourcen, all das führt die Rangliste der größten Risiken in den nächsten 10 Jahren an. Und dass das auch mit enormen Folgen für unsere Wirtschaft und Gesundheit verbunden ist, das können wir erahnen, wenn wir die Milliardenschäden der letzten Extremwetterereignisse betrachten. Dabei kann erfolgreiches Wirtschaften und Klimaschutz ja auch Hand in Hand gehen, wie das Beispiel des Ökoenergieversorgers Polarstern zeigt. Das Unternehmen wurde als Social Business gegründet, ist zertifiziert von der Gemeinwohlökonomie und wurde kürzlich von der Financial Times und Statista gekürt als Europe's Long-Term Growth Champion. Falls ihr das genauso super wie wir findet und auch Firmen unterstützen wollt, die wirklich erfolgreich nachhaltiger handeln, dann schaut euch doch mal den Ökoenergieversorger Polarstern an. Polarstern hat verschiedene Ökostrom-, Ökogas- und Spezialtarife. Alles ist 100% zertifizierte Ökoenergie und wer mit dem Code Wochendämmerung wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung.
Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Februar 2025 mit Was in den USA passiert.
Dem großen Wahlspektakel.
Medienkritik.
Dem Baltikum.
Was die Bürgerinnen und Bürger wirklich interessiert.
Post-Covid, Long-Covid.
Schamjaft zu Kongo.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche. Und Holger Klein. Wollen wir mit Deutschland anfangen, also was uns betrifft, oder soll ich dir erzählen, was in den USA gerade so passiert?
Ich fürchte, das betrifft uns auch, ne?
Ja, ich fürchte auch, sonst hätte ich es nicht so lang werden lassen. Okay, also in den USA passiert gerade ziemlich viel. Donald Trump ist an die Macht gekommen und Elon Musk auch. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Und ich habe es mal so ein bisschen unterteilt in die verschiedenen Bereiche, die gerade besonders davon beeinflusst sind. Und ich fange an mit dem FBI. Ungefähr ein halbes Dutzend leitende FBI-Beamte, darunter waren auch Ermittler von 9/11, aber auch einer, der letztes Jahr die Ermittlungen in Bezug auf das Attentat, das auf Donald Trump mutmaßlich verübt wurde, geleitet hat, die durften sich letzte Woche versammeln und denen hat man gesagt, so, ihr könnt bis Montag eure Sachen packen oder ihr werdet gefeuert.
Was ist da der Unterschied?
Ja. Also wenn sie ihre Sachen packen, dann sind sie sozusagen freiwillig gegangen und wenn sie gefeuert werden, dann sind sie gekündigt worden. Und was
Aber was bedeutet das in den USA? Also bei uns ist klar, wirst du gefeuert, kriegst du Arbeitslosengeld, gehst du freiwillig dann nicht. Aber
ja, also teilweise, das ist jetzt nur eine der Behörden, die gerade extrem auseinandergenommen werden von Trump und Musk. Teilweise wird dann gesagt, wenn du freiwillig gehst, zahlen wir dir bis September noch dein Gehalt.
Ah, okay. Also
wenn
quasi
wir dich feuern, natürlich nicht. Ja. Genau. Und diese Entlassungen betreffen jetzt nicht nur das FBI, sondern es gibt im gesamten Justizministerium Entlassungen. Da geht es auch direkt auf die Ermittler und Staatsanwälte, die gegen Donald Trump ermittelt haben. Und damit sendet er vor allem damit eben auch die Botschaft, so wer sich uns in den Weg stellt oder wer uns vor Gericht bringen will, weil wir vielleicht auch mal Straftaten begehen oder begangen haben, der ist raus. Also versucht es gar nicht. Also es ist ja auch ein Signal in die Zukunft. Ermittelt nicht gegen uns.
Zumindest nicht, solange wir an der Macht sind.
Ja, oder auch wieder kommen könnten. Ne? Betroffen sind da mindestens 2 Dutzend hochrangige Beamte, Dutzende weitere Staatsanwälte. Und die Trump-Regierung hat im Grunde begonnen, Listen mit tausenden weiteren Personen zusammenzustellen, die jetzt überprüft werden. Und bei negativer Bewertung werden die auch entlassen. Und das ist,
das
so
ist Rachefeldzug, ne? Also das ist Trump persönlich, das ist nicht die ehemals konservative Partei, oder? Die das macht.
Ja, das ist jetzt Trump und das ist auch so ein Muster, was sich so generell ein bisschen durchzieht. Also es werden Listen erstellt, das finde ich schon mal bemerkenswert.
Ja, und Nazis schreiben Listen.
Dachte ich tatsächlich auch. Die CIA, finde ich, eine noch etwas schwierigere Behörde, also oder sensiblere Behörde als das FBI. Die CIA musste eine Liste mit Namen per E-Mail an die Trump-Administration schicken. Namen von Leuten, die in den letzten 2 Jahren erst eingestellt wurden, weil die kann man schnell wieder loswerden. Das Ganze, und das besorgt wirklich viele Leute gerade, war nicht abhörsicher, es war eine ganz normale E-Mail. Da gibt es dann auch wirklich so ehemalige CIA-Beamte, die sagen, diese Leute, ja, die könnten jetzt relativ leicht ins Visier von China, Russland oder anderen Geheimdiensten kommen, deren Namen haben wir nicht ohne Grund bisher komplett geheim gehalten. Also da hatten wir CIA, da haben wir FBI, insgesamt sollen fast 40.000 Agenten, Analysten und technische Experten des FBI in den Bereich illegale Einwanderung versetzt werden. Das ist, muss man sagen, ein Bereich, der bisher beim FBI keine besonders große Rolle gespielt hat. Da war es nicht so wirklich zuständig für, also nicht hauptsächlich. Das FBI hat sich vor allem darauf konzentriert, so, weiß ich nicht, auch Terrorismus, Internetkriminalität.
Nee, das FBI ist, das ist eine Bundespolizei, das ist eine Polizei, also die ermitteln bei Straftaten.
Ja, genau.
Achso, jetzt ist ja Einwanderung ist jetzt per se wahrscheinlich dann eine Straftat in dem dunkelflautigen Gehirn von Donald Trump, ne?
Ja, und irgendwoher müssen ja auch mehr Leute, wir haben ja ein ähnliches Problem bei uns, wenn gesagt wird, beständige Grenzkontrollen, irgendwer muss es ja machen und so viel Bundespolizei haben wir nicht. Naja, und so ähnlich ist es jetzt dort, also die sollen dann versetzt werden und die anderen Ermittlungsverfahren sind anscheinend nicht mehr so wichtig. Cash Patel, der Kandidat ist für den Posten des FBI-Chefs unter Trump, der sagt, dass die Spionageabwehr und die Terrorismusbekämpfung eingeschränkt werden sollen. Da gab es jetzt gerade eine Anhörung im Senat, wo der Typ zum Beispiel China nur am Rande erwähnt hat und von der Bedrohung durch Russland gar nicht gesprochen hat. Also was man vielleicht so unterm Strich zusammenfassend sagen kann, jetzt nur FBI und CIA betrachtet, die machen gerade die USA zu einem unsicheren Land für die eigene Bevölkerung.
Oh ja, gut, aber das ist die eigene Bevölkerung. Also das hat die eigene Bevölkerung ja immer noch in der Hand oder in der Hand gehabt zumindest. Also da habe ich dann eher wenig Mitleid. Problematisch finde ich viel eher, was da so passiert. Also die Chinesen und irgendwann auch die Russen, die lachen sich doch kaputt.
Ja, gut.
Ach ja, jetzt schwächt er den Auslandsgeheimdienst. Schöne Idee, finde ich
ja,
gut.
Super
und er
Idee.
Schwächt die Kriminalpolizei, die Bundespolizei schwächt er. Super, können wir noch schöner organisierte Kriminalität im Inland machen.
Ja, genau.
Das ist ja...
Dann ein anderes großes Feld ist einfach Elon Musk und seine komische Doge, Department of Government Efficiency, wo jetzt wirklich in den ersten beiden Wochen... Ich hatte das Gefühl, wie so ein Schlag jeden Tag, neue Artikel kamen. Jetzt ist er da eingeritten, jetzt ist er dort eingeritten. Der hat sich Zugang zu den verschiedensten Behörden verschafft, hat Zugriff bekommen auf streng geheime Finanz- und Datensysteme, darunter auch Krankenversicherungsdaten, Gehälter, also wirklich auch Bundesgehälter, also was so beim Finanzministerium liegt, wo die einfach Sachen überweisen, Lohndaten. Hochrangige Beamte haben gewarnt, dass der das gar nicht darf. Also die sind da einfach reingelaufen, irgendwelche Leute.
Irgendwelche und, Teenager.
Genau, 19 bis 24 Jahre alt ist sein Team von Leuten.
Keinerlei, das finde ich halt so, ich will jetzt keinem 20-Jährigen absprechen, dass er vielleicht total gut mit Code umgehen kann oder sowas. Aber ich spreche jedem 20-Jährigen ab, dass er Governance verstanden hat. Ja, dass er mit Institutionen und Behörden umzugehen gelernt hat und sowas. Das fand ich eigentlich das Erschütterndste diese Woche.
Ja, und dahinter steckt auch, die haben alle überhaupt gar kein Sicherheitsclearing. Also normalerweise ist es in diesen Regierungsbehörden total üblich, dass die Leute vorher ein Clearing kriegen. Also man guckt, wer sind die? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Ist deren Polizeirekord, wie heißt das, polizeiliches Führungszeugnis in Ordnung. So. Also nichts dergleichen. Ja, die sind da einfach rein, ohne irgendein Mandat. Elon Musk wurde nicht gewählt und sagen den Leuten, so schmeißt alles hin, hört auf, gebt uns eure Daten, her damit und wir übernehmen jetzt hier. Und das ist, also das geht so krass weiter, dass also Maas dann ja auch immer wieder vor die Öffentlichkeit tritt und sagt, so, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir das gemacht. Oder die Presse eben so ein bisschen hinterher japst. Also man kommt auch kaum hinterher, was da gerade passiert. Von mehr als 2 Millionen Staatsdienern insgesamt ist die Rede, die eine Aufforderung erhalten haben, ihren Posten zu räumen. 2 Millionen.
Also ist diese Mail, die Musk genau. an alle verschickt hat, ne?
Ja,
also,
genau.
Ihr könnt jetzt gehen, dann kriegt ihr genauso Geld weiter bezahlt.
Bis September auch. Oder wir schmeißen euch sofort raus.
Weißt du, wenn so jemand wie Elon Musk zu mir sagt, pass auf, du gehst jetzt freiwillig, dann kriegst du Geld bis September oder ich schmeiß dich am Montag raus. Wie kann ich denn bei so jemandem überhaupt sicher sein, dass ich mein Geld bis September kriege, wenn ich heute freiwillig gehe?
Ich würde es auch
also
nicht
meine,
machen.
Also ich meine, der Typ ist ja ganz offensichtlich ein Lügner. Also das...
Genau, also es ist auch die Frage bei ihm, ob er weiß, was er da macht, ob er weiß, ob er das, was er da macht, eigentlich darf. Die meisten gehen davon aus, dass er das nicht darf. Es laufen auch die ersten Verfahren dagegen. Aber der ist ja so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und der verhält sich so, als wäre das jetzt Twitter, ne?
Naja, als wäre das Twitter oder als wäre das eine Tesla-Fabrik in Grünheide, wo sie ja auch einfach angefangen haben, immer mal wieder zu bauen, zu erweitern, umzubauen, ohne richtige Genehmigung in der Tasche zu haben, sondern haben es einfach gemacht, weil, ach, die Genehmigungen kommen schon. Und sie kommen ja auch, weil natürlich so eine komische drittklassige Landesregierung wie in Brandenburg, die finden es halt toll, wenn Öllen da irgendwie was macht und die Zukunft bringt und so. Und das kann ich mir in allen anderen Bereichen genauso gut vorstellen.
Ja. Naja, also es ist ein ziemlicher, manche sprechen tatsächlich von Putsch.
Ein Staatsstreich.
Genau, ein Staatsstreich.
Das würde ich auch so nennen.
Einen habe ich noch. Es geht um die USAID, die United States Agency for International Development. Das ist eine der weltweit größten, ja man kann eigentlich sagen Hilfsorganisationen, aber eben staatliche Hilfsorganisationen der Welt. Die hatte mal ein Budget von 50 Milliarden US-Dollar. Ich sag hatte, weil die jetzt gerade erstmal eingefroren ist unter Trump. Wurde 1961 unter John F. Kennedy gegründet. Ist also wirklich ein uraltes Ding. Missionen in über 100 Ländern. Ursprünglich mal mehr als 1000 Menschen, die für USAID gearbeitet haben. So, kleine Korrektur aus dem Schnitt. Es waren nicht 1000 Menschen, sondern mehr als 10.000 Menschen, die für USAID gearbeitet haben. Denen wurde jetzt gesagt, packt eure Sachen, geht. Und Elon Musk und Trump wollen das Ganze auf 300 Mitarbeitende insgesamt zusammenschrumpfen.
300 und eine KI oder was?
Wahrscheinlich. Wer weiß, also sie haben auch einfach keinen Bock mehr. Das ist ja auch die Botschaft an die Welt. So, ihr seid uns scheißegal. Es ist uns egal, was mit euch ist. Wir kümmern uns jetzt nur noch um uns. So.
America first.
Genau.
Und was du natürlich, und das hast du hier bei uns ja auch, also das kannst du ja überall rechts bis rechts außen, siehst ja überall eine teilweise schon hassende Ablehnung von Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe. Hm. Das ist hier ja auch. Also musst du ja nur mal Twitter einschalten und da 10 Minuten durchscrollen. Du wirst garantiert irgendwo die berühmten Fahrradwege in Peru finden, die der deutsche Michel bezahlt hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Weil diese ganzen Honks und auch solche Idioten wie Elon Musk oder Donald Trump, ich unterstelle zumindest, nicht begreifen, dass da zwar in erster Linie Geld fließt, in zweiter Linie aber Kontakte aufrechterhalten werden. Das ist natürlich auch ein Mittel der Außenpolitik. Und
ja, klar.
Das brauchen die jetzt halt nicht mehr, ne? Trump, also für Elon Musk gilt sowieso nirgendwo irgendein Gesetz. Der kann machen, was er will. Ja. Egal, wo er ankommt, er kann überall machen, was er will. Das finde ich zum Beispiel äußerst bedenklich.
Mhm.
Also egal, ob der in Moskau landet, in Peking, in der EU oder in den USA, jeder wird ihn immer gewähren lassen, was dieser Mensch machen will. Und Trump, ja sowieso. Also Trump macht ja jetzt Außenpolitik durch imperialistische Drohungen.
Voll. Und was du gerade gesagt hast, du wirst immer jemanden finden, der das gut findet. Heute Morgen war Beatrix von Storch von der AfD bei Radio 1 im Interview.
Die lernen es auch nie.
Erstens das. Das war so das Typische, man stellt eine ernste Frage und bekommt irgendeinen Bullshit zurück, also Taubenschaft,
ja, klar.
Aber dann, pass auf, dann kommen die Nachrichten zur vollen Stunde und dann ist die erste Meldung, Beatrix von Storch freut sich, ich paraphrasiere jetzt sinngemäß, dass Donald Trump USAID beendet. So, ja. Das war der erste Satz in den Nachrichten. Dann kam noch darauf ein zweiter Satz. Kritik kam hingegen aus den Reihen von Und da sitzt du nur da und schüttelst den Kopf. Und mein Vater meinte genau wie du, die lernen das nicht.
Nee, die lernen das nicht. Die lernen das auch nie wieder. Also das ist ich glaube, dass die Presse oder die Medien, man soll ja nicht mehr verallgemeinern, habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gehört, insbesondere von Leuten, die in den Medien arbeiten. Ich glaube, dass die verloren sind. Die kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Wenn da nicht, Einzelne hingehen und sagen, nee, ich mache dieses Interview nicht, sehe ich überhaupt nicht ein, solange wird das nicht passieren. Also die werden alle schön weiter ihre Verantwortungsdiffusion betreiben in diesen Medienhäusern und immer weiter solche Leute dann einladen. Und dahinter, jetzt wieder Werkstattbericht, steckt dann ja noch ein Mechanismus, nämlich dass die Nachrichtensendungen in den Radiowellen, die freuen sich, wenn es so ein knackiges Zitat gibt, weil sie dann sagen und in den Newsticker schreiben können, wo sich dann alle anderen Medien bedienen, sagte Beatrix von Strolch auf Radio 1. Das heißt, es ist immer eine implizite Werbung für den Sender, auf dem das Interview stattgefunden hat, auf das sich die Nachrichten beziehen. Und gleichzeitig durch diesen Nachrichtenbezug produzieren sie einen O-Ton für den Programmaustausch, an dem sich alle anderen Sender bedienen können.
Ja.
Das ist so ein Mechanismus, also ein Automatismus, der in so Redaktionen arbeitet. Auch sehr gefährlich, wie du gerade schön beschrieben hast.
Ich fand auch ganz spannend zu dem Thema jetzt, wenn wir mal bei der Medienkritik bleiben, The Ink, das ist ein Newsletter, den ich abonniert habe aus den USA, der sich halt genauso darüber aufgeregt hat wie New York Times, Washington Post und Co. mit diesem Coup, der da gerade passiert, das ist ein Putsch, Staatsstreich.
Staatsstreich ist immer mit anderen.
Gut, dann Staatsstreich, ich kenne mich damit nicht so aus, ich habe das noch nie geplant.
Ja, ich schon, weil ich horte schon Waffen und Überlebensrationen im Wald.
Sehr gut. Und der hat sich halt darüber gewundert, was eigentlich mit den Medien los ist, weil die da auch nicht so richtig, die trauen sich nicht, das Ding beim Namen zu nennen. So. Und da war einer, der heißt Brian Montopoli, der hat früher bei CBS gearbeitet und den zitiere ich jetzt mal, weil der das ganz schön beschreibt. Bei CBS News und ähnlichen Sendern gibt es viele kluge und talentierte Leute, die genau wissen, was vor sich geht. Aber die Führungsspitze war größtenteils der Ansicht, dass man politisch neutral erscheinen müsste, um seine Glaubwürdigkeit zu wahren und um ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
Das ist es.
Von uns wurde erwartet, dass wir beiden Seiten gegenüber gleichermaßen kritisch sind, unabhängig davon, ob sie tatsächlich dieselbe Kritik verdienten. Infolgedessen herrschte enormer Druck, keine großen, gewagten Aussagen zu machen, egal wie sehr der Moment es erfordern mochte. Stattdessen wurde von uns erwartet, dass wir jeden neuen Skandal isoliert behandeln und niemals, niemals die Einzelteile zusammenfügen. Zitat Ende.
Wurde von uns erwartet, das ist so ein, hatten die, kannst du das da sehen an diesem News, hatten die eine Dienstanweisung oder war das vorauseilender Gehorsam, wie es zumindest hier in Deutschland im Wesentlichen der Fall ist?
Ich kann mir vorstellen, ich kenne das auch, also dass wenn du jetzt in den Medien gearbeitet hast und du hast eine gewagte Aussage gemacht oder keine Ahnung, was gleichermaßen kritisch oder was nicht gleichermaßen kritisch in beide Richtungen, so formuliere ich das mal, dass dann gesagt wird, ja okay, aber wir können das nicht so stehen lassen, ohne nicht auch die andere Seite. Das muss man ja auch mit reinnehmen, so. Also das kenne ich schon, dass das dann von oben gesagt wird. Das kann so nicht stehen bleiben, da müssen wir auch noch diese False Balance reinholen. Mhm.
Das kenne ich so, ich überlege gerade, kann ich mich daran erinnern, dass mir sowas jemals, ich glaube nicht, dass mir sowas mal gesagt wurde. Sondern es ist eher ein, also du hast halt, ich kann natürlich nur für die Bereiche des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen, die ich selber von innen gesehen habe. Was du halt hast, ist Menschen, die darüber entscheiden, wie sowas verbreitet wird. Also wird es jetzt Staatsstreich genannt oder wird es irritierende Vorkommnisse genannt?
Umstrittene Geste.
Umstritten. Genau. Das sind meistens, also zumindest da, wo ich so gearbeitet habe, Leute, die diese Formulierungen machen und dann auch nach außen tragen, sind alles freie Mitarbeiter.
Aber ich hatte es gerade erst wieder, dass jemand gesagt hat, nee, das mit dem Hitlergruß können wir nicht drin lassen. Das muss raus, weil es ja nicht bewiesen, dass er absichtlich einen Hitlergruß gemacht hat. Also.
Okay. Ja, nee, das dann, also in den Verhältnissen, in denen ich gearbeitet habe, war es immer eher so, dass du als freier Mitarbeiter irgendeine Formulierung gemacht hast. Mhm. Die hat dann irgendein festangestellter Chef vom Dienst gesehen und ist nervös geworden, weil er damit rechnen musste, dass, oder weil er damit gerechnet hat, dass, wenn das so on air geht, sein Chef, also der Redaktionsleiter, ihn zum Rapport bittet. Und das ist natürlich das, wovor im öffentlich-rechtlichen, in öffentlich-rechtlichen Strukturen die Leute unfassbare Angst haben, dass sie ihrem Vorgesetzten Unannehmlichkeiten bereiten. Mhm. Und das kannst du halt eskalieren, ne? Weil im Zweifelsfall, im Zweifelsfall kommt ein Fax in der Intendanz an, das sich über irgendwas beschwert, und dann geht da irgendwie die große Karawane los. Und das wird dann, wie nennt man das denn, wenn es nicht eskaliert, sondern runter, trickelt dann down aus der Intendanz über die Programmdirektion in die Redaktionsleitung, in die Abteilungsleitungen und dann runter. Und dieses dem Chef mal lieber keine Unannehmlichkeiten machen, weil man will ja was von dem, ja? Und sei es nur der Eintrag im Dienstplan des nächsten Monats für die freien MitarbeiterInnen, das ist so nach meiner Erfahrung das, was dazu führt, dass False Balancing betrieben wird. Mhm. Und Dinge nicht tatsächlich so benannt werden, wie sie sind. Natürlich war das ein faschistischer Gruß. Was denn sonst? Naja. Das ist überhaupt keine Frage.
Ja.
Was denn sonst? Sag's mir doch. Und dann beschweren sich halt, dann, weißt du, und wenn sich irgendwie halb Brandenburg beschwert, immer wenn, was werfen die Nazis?
Alles Nazis, immer, wir sind doch alles für euch Nazis.
Genau. Für euch sind wir alles Nazis, und was du da machst, dadurch, dass du es faschistischer Gruß genannt hast, verharmlost du die Verbrechen der echten Nationalsozialisten, was mir im Übrigen bisher immer nur Rechte gesagt haben, nie irgendjemand anders. Aber das kann Zufall sein.
Das kann Zufall sein. Ich war noch bei USAID und komme auch nochmal dahin zurück, weil worum es mir vor allem auch geht, ist zu zeigen, welche Auswirkungen das auf die Wissenschaft weltweit hat. Also klar, es war Entwicklungshilfe, da wurde auch Essen an Menschen verteilt, die Hunger leiden und so. Aber es geht auch um Demokratie, es geht um Umweltschutz und eben Wissenschaft auf der ganzen Welt zu fördern. Und bei Science.org gab es einen Artikel, der nur mal so ein Schlaglicht auf bestimmte Projekte geworfen hat, die von USAID finanziert sind, zum Beispiel ein Konsortium von WissenschaftlerInnen aus 8 afrikanischen Ländern, die gerade dabei waren, eine Phase-1-Studie für einen neuen HIV-Impfstoff zu starten. Also wirklich, da stand alles bereit. Die Impfstoffe waren in den Ländern. Die Teams standen mit ihren Koffern gepackt und wollten loslegen. Und dann wurde alles einfach von heute auf morgen gestoppt.
Ja, irre.
Und das betrifft wahnsinnig viele Projekte. Also 10 Milliarden Dollar hat USAID jedes Jahr für die globale Gesundheit bereitgestellt. Wie gesagt, daran liegt jetzt Donald Trump einfach nicht sehr viel. Und dazu passt,
wie viel war das?
10 Milliarden Dollar.
10 Milliarden.
Jedes Jahr.
Ja. Mhm.
Dazu passt dann auch ganz gut, dass die Webseite der CDC am letzten Freitag dunkel geworden ist. Also die hatten früher immer so Sterbeberichte, Datensätze, Leitlinien für Ärzte und Patienten. Also ein bisschen wie unser RKI, würde ich mal ungefähr sagen. Und die Forschenden dort wurden auch angewiesen, dass sie ihre eigenen Forschungsarbeiten und Sachen, die sie bereits eingereicht hatten, zurückziehen sollen. Webseiten mit Forschungsergebnissen und Prognosen verschwinden, zum Beispiel die Webseite des Famine Early Warning System Networks, also ein frühes Warnsystem für Hungersnöte. Was
die NOAA haben sie doch auch geschleift, oder?
Also die NOAA ist ein besonderes Detail, genau, die macht Wettervorhersagen, Tiefseeerkundungen und so weiter. Und da ist Musk gerade reingeritten, der Guardian schreibt dazu, dass das im Projekt 2025 auch erwähnt wird. Da war von Aufspaltung oder Verkleinerung die Rede, weil nämlich diese Behörde aufgrund ihrer Rolle in der Klimaforschung, Zitat, dem amerikanischen Wohlstand schadet, Zitat Ende. Also die haben sie auch dicht gemacht oder noch nicht völlig dicht gemacht, aber ja, Musk sieht da durch, und was am Ende davon übrig bleibt, müssen wir sehen. Also das Ganze ist einfach komplett dystopisch aktuell.
Naja, es ist vor allen Dingen eine Einladung an die Chinesen, eigentlich an die Europäische Union, weil natürlich wäre die Europäische Union in der Lage zu sagen, so, was braucht ihr 120 Milliarden jedes Jahr für die Projekte, die die Amis nicht mehr machen, oder wie viel auch immer das insgesamt sind, ich weiß nicht. Mhm. Na komm, die kriegen wir zusammen und dann machen wir das. Das wird nicht passieren, weil die Europäische Union zu doof ist, einen Nagel in die Wand zu hauen, zumindest außenpolitisch. Aber wer das auf die Reihe kriegen kann, sind die Chinesen. Die haben gerade den Chinesen die Tür aufgemacht. Ja komm, dann übernehmen wir das. Das ist ja wichtig, HIV-Forschung.
Ja.
Und dann haben die einen Fuß in der Tür und dann haben die Amis in Afrika irgendwann überhaupt nichts mehr zu sagen.
Ja, total.
Wie kann man so blöd sein? Das frage ich mich die ganze Zeit.
Ja gut, ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich einfach wieder sehr lange. Also was ich gerade erzählt habe, hat ja nicht mal 2 Wochen gedauert.
Das ist das Wahnsinnige, ja.
Und die Informationen, die ihr gerade bekommen habt, ich habe 17 Artikel größtenteils aus englischsprachigen Medien gelesen, ja, um das zusammentragen zu können. Und das ist ja auch eine der Taktiken. Also wir sollen überfordert und überwältigt werden und nicht mehr hinterherkommen. Das ist ja so eine Entmutigungsstrategie der Autokraten. Das hat uns ja auch Christian Fahrenbach gesagt, flood the zone with shit.
Genau.
Und ja, das Einzige, was man machen kann, ist Timothy Snyder. Der war auch, ich glaube, Sonntag schon bei Marietta Slomka im Heute-Journal. Und der hat auch gesagt, ruhig bleiben, Widerstand leisten. Es laufen auch diverse Verfahren gerade schon. Also sowas wie USAID abschaffen, das hat tatsächlich Elon Musk gefordert. Ich werde das Ding schließen. Kann er halt gar nicht. Er braucht den Kongress dafür. Im Kongress, also ne, Senat und Repräsentantenhaus in beiden Häusern, haben die Republikaner zwar eine Mehrheit, aber ob sie das wirklich mitmachen, ist nicht ganz klar. Und es von mehreren Gerichten, die Gewerkschaften laufen Sturm. Also es gibt natürlich einen Widerstand und die Leute lassen sich das nicht einfach so gefallen. Das Krasse ist halt, dass dieser Staatsstreich ein digitaler Staatsstreich ist. Also da werden einfach Festplatten mitgenommen, da werden einfach Webseiten offline genommen und damit natürlich Fakten geschaffen, wo man sich auch die Frage stellen muss, ist das eigentlich wieder zurückzuholen? Elon Musk hat jetzt Zugang zu diesen sehr, sehr privaten Daten von Millionen von Mitarbeitenden. Kann man das wieder rückgängig machen? Also
die Frage ist halt, hat der Schreibzugriff oder hat er nur Lesezugriff? Das ist im Moment noch, glaube ich, einigermaßen unklar. Also kann der einfach mal die Rentenzahlungen ausschalten oder kann er nur sehen, wo sie hinfließen?
Ja, das ist so ein Detail, was ich jetzt auch in der Vorbereitung nicht mal geschafft habe zu vertiefen. Das gab wohl
das scheint auch tatsächlich nicht klar zu sein, wenn das ich das
richtig gab wohl einen seiner Mitarbeiter, der irgendwie auch einen Schreibzugriff auf irgendwas hatte. Aber wie gesagt, das müssen wir entweder nächste Woche nachliefern oder ich weiß auch nicht, wie wir da jetzt überhaupt mit umgehen sollen. Weil wenn das in dem Tempo weitergeht.
Gar nicht. Ja. Letztlich gar nicht. Also das Einzige, was du machen kannst, ist das zu versuchen. Also das ist ja auch, was Ezra Klein kürzlich in einem seiner seltenen Monolog-Podcasts gesagt hat, der Ezra Klein Show in der New York Times. Hat eine kurze Sendung veröffentlicht, ich glaube, gerade mal eine Viertelstunde lang oder sowas, mit dem Titel Don't Believe Him. Look closely at the first 2 weeks of Donald Trump's second term and you'll see something very different than what he wants you to see. Wenn sich die ersten 2 Wochen von Donald Trumps zweiter Amtszeit genau ansehen, werden sie was ganz anderes sehen als das, was er sie sehen lassen will. Mhm. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Also für uns tatsächlich gucken, was betrifft uns unmittelbar oder mittelbar vielleicht auf der zweiten Ebene. Was ich ja letztes oder vorletztes Mal auch schon gesagt habe, also ich kriege das nur hin, indem ich wirklich eine Schlagzeile lese und denke, okay, Problem der Amerikaner, mein Problem kommt auf den Haufen. Amerikaner, mein Problem. Weil an den Abtreibungsgesetzen in den USA kann ich nichts machen.
Ja, klar.
Aber wenn auf einmal die USA sich aus der Außenpolitik oder den weich argumentierenden Außenpolitik zurückziehen, das ist natürlich was mich interessiert, weil dann kann ich mir überlegen, was will ich denn eigentlich für eine Regierung haben oder was will ich für eine Europäische Union haben, welche Außenpolitik soll die denn machen?
Mhm.
Also das ist die einzige Strategie, die ich da habe und ansonsten das Ezra Klein-Ding mal hören, also einfach ein zweites Mal hingucken und sich nicht treiben lassen von, oh mein Gott, jetzt hat er die NASA abgeschafft, sondern einfach mal, okay, was passiert denn ansonsten noch? Ne? Wenn sein komischer Gaga-Sohn in der Bucht von Venedig naturgeschützte Enten schießt und so. Ne? Das sind auch so Sachen, die passieren. Und vielleicht bedeutet das viel mehr als das, was Elon Musk da gerade macht. Es bedeutet nichts Besseres, höchstens mehr.
Ja. Ja, es hat eben doch, finde ich, weltweite Implikationen. Wie du schon sagtest, China und Russland werden sich ins Fäustchen lachen und was die Wissenschaft und auch die Demokratie, also die haben ja auch durchaus demokratische Organisationen auf der ganzen Welt gefordert, diese USAID jetzt zum Beispiel. Das ist das eine, also sich daraus zurückzuziehen und dann auch in alle Welt zu demonstrieren, guckt mal, so geht das. Das könnt ihr auch.
Ja.
Wir haben es uns bei Ungarn und Polen abgeguckt. Da habt ihr vielleicht noch gedacht, ja, das sind so kleine osteuropäische Länder, das schaffen wir nicht. Aber hey, es geht auch im großen Stil. Traut euch.
Und das ja, du brauchst ja tatsächlich nur diesen, das Werkzeug Elon Musk. Das ist alles, ja, so ein Werkzeug brauchst du, um das möglichst umfassend und schnell hinzukriegen.
Und das Geile also
Orban,
ist auch,
Orban hat ja noch ewig gebraucht. Orban musste noch die klassischen Medien unter seine Kontrolle bringen. Mhm. Das ist in den USA gar nicht mehr nötig.
Ja, voll. Und das Geile ist auch, wie argumentiert wird, dass er das alles machen kann. Ja, er wird ja nicht bezahlt. Er ist ja gar nicht abhängig von uns. Das ist so, okay.
Mhm. Nichts schlimmer als Tech-Bro-Fanboys.
Ja. Nun ja, kommen wir ins Inland.
Na gut, kommen wir ins Inland. Was haben wir denn hier?
Wir haben selber genug Probleme. Können wir
ja, genau, wir haben selber genug Probleme. Ich habe das große Wahlspektakel. Wo fange ich denn an? Also, ich schicke voraus, ich habe es nicht geschafft, mich durch alle Wahlprogramme zu arbeiten. Also, wenn ich alle sage, dann meine ich von Parteien, die irgendeine Chance haben, da reinzukommen. Ich halte das nicht aus. Ich halte diese Sprache nicht aus. Ich halte diese Indifferenz nicht aus. Ich halte das alles nicht aus. Ja,
Das grüne Wahlprogramm gibt es auch in leichter Sprache.
Auch in leichter, die gibt es alle in leichter Sprache.
Ach so, okay.
Es gibt auch wie nennt man das denn?
Weiß nicht.
Wenn dir einer sagt, wie das mit der Wahl so geht, wie nennt man das? Wahlinformationen gibt es auch in leichter Sprache. Der Deutschlandfunk hatte da, glaube ich, was. Das gibt's schon alles. Also das gibt's ganz viel für Doofe. Es gibt einfach was ganz Tolles für, was denn?
Ich finde es auch besser in leichter Sprache.
Ja, sicher. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn irgendwo leichte Sprache ist. Das Erste, wo ich draufklicke,
ja.
Weil dann raff ich wenigstens, worum es geht,
ja.
Während nebendran das Radio läuft. Ansonsten muss ich mir immer so viel zu sehr, ich finde leichte Sprache auch super. Ich finde, wir sollten auch alle in leichter Sprache sprechen. Ja, so, jedenfalls, für Doofe, die Spicker von der Bundeszentrale für politische Bildung, hast du die schon mal gesehen?
Nee.
Das ist total geil. Das sind, also, irgendein Thema, alle wichtigen Infos zu dem Thema, Politik, Geschichte, Gesellschaft, auf eine DIN A4-Seite gepackt, zum Ausdrucken.
Ah.
Ne? Mhm. Wie geil. Mhm. als ich so geguckt habe, wie geht dies, wie geht das, was ist dies, was ist das, dachte ich, Spicker, was soll denn das sein? Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hit. Also Link in den Shownotes, wollte ich ja nur mal erzählt haben. Also, fangen wir mit dem Wahlrecht an. Wir haben ja ein neues Wahlrecht. Problem. Der Bundestag hat 736 Abgeordnete, ist damit das größte oder zweitgrößte Parlament der Welt. Ich glaube, das zweitgrößte. Die Chinesen haben noch mehr, weil da dann die Frage wäre, ob das wirklich ein Parlament ist. Also, nach der letzten Wahl 2021, seitdem haben wir 736 Sitze. Daran ist vor allen Dingen schuld die CSU. Oder wie wir neulich hier auf diesem Kanal gelernt haben, die Bayern-CDU, weil alles andere politisches Gendern sei, sagte Steven Anpalagan. Eine sehr schöne Sendung übrigens.
Danke.
Die CSU hat derart viele Direktmandate gekriegt, dass Überhangs- und Ausgleichsmandate für alle anderen Parteien geschaffen worden sind, um die Machtverhältnisse im Bundestag entsprechend der Wahl in Balance zu bringen. Niemand braucht 736 Abgeordnete, außer vielleicht die Abgeordneten selber und deren MitarbeiterInnen, weil kann man Geld mit verdienen. War aber nicht gut. Dann gab es ein neues Wahlrecht, das ist kurz angefochten worden, dann hat das Bundesverfassungsgericht was gesagt, dann gab es noch ein neues Wahlrecht und jedenfalls während der letzten Legislatur ist ein neues Wahlrecht geschaffen worden, das die Größe des Bundestags begrenzt und zwar auf 630 Mandate. Es gibt keine Überhangs- und Ausgleichsmandate mehr. Was es aber gibt, ist, Achtung, ein neues Wort, das Prinzip der Zweitstimmendeckung. So. Wir fangen an. Also, wer kommt ins Parlament? Grundsätzlich, ganz grundsätzlich, kommt nur ins Parlament, wer entweder mindestens 5% der Zweitstimmen hat, das ist die alte 5%-Hürde, die sogenannte Sperrklausel, oder mindestens in drei Wahlkreisen die Erststimmen gewonnen hat, das ist die sogenannte Grundmandatsklausel. Befreit von dieser Sperrklausel sind dann so Parteien von nationalen Minderheiten wie in Schleswig-Holstein, wo ich es, glaube ich, noch nie geschafft habe, Südschleswigscher Wählerverband flüssig auszusprechen, ohne mich sehr stark zu konzentrieren. Und selbst dann geht es nicht flüssig. Südschleswig. Okay. Gut. So, wir haben gewählt. Ja, alle haben mindestens 5% der Zweitstimmen, mindestens 3 Wahlkreise gekriegt und so weiter. Jetzt werden die Sitze verteilt und zwar in 3 Schritten passiert es. Es gibt eine Oberverteilung, eine Unterverteilung und eine Zweitstimmendeckung. Die Oberverteilung macht, wie viele Sitze die Partei bundesweit nach ihrem Zweitstimmenanteil bekommt. Mhm. Hm? Nach der Sperrklausel natürlich. Also ne, alle haben 5%. Also wie viele Sitze kriegst du? So viele, wie du Zweitstimmen gekriegt hast. Diese Sitze werden verteilt auf die Landeslisten der einzelnen Parteien. Mhm. Hm? Und zwar auch wieder nach dem Verhältnis der Zweitstimmen, die auf die Landeslisten entfallen sind. Ne? Also Nordrhein-Westfalen wird wahrscheinlich mehr Zweitstimmen auf der Landesliste haben als Brandenburg, weil in Nordrhein-Westfalen irgendwie 8-mal so viele Leute wohnen. Das heißt, Nordrhein-Westfalen kriegt mehr Zweitstimmen als Brandenburg kriegt. Es sei denn, es passiert was vollkommen Irres und ganz Brandenburg wählt die Linkspartei und in Nordrhein-Westfalen wählen alle FDP. Okay. So, also Oberverteilung. Wie viele Sitze kriegt die Partei bundesweit? Unterverteilung. Wie wird das auf die Länder verteilt? Und jetzt kommt's. Es ist noch nicht sicher, wer wirklich reinkommt, weil wir haben Schritt 3, die Zweitstimmendeckung. So, wie macht das an einem Beispiel? Ist einfacher. Also, Partei gewinnt in Bundesland nach Ober- und Unterverteilung 10 Sitze. Hm? Zweitstimmen. 10 Sitze, Zweitstimmen. Die Partei hat in dem Bundesland 8 Direktmandate gewonnen. Dann kommen diese 8 Direktmandate in den Bundestag. Außerdem 2 von der Liste. Typischerweise die ersten beiden. Mhm. Hm? Anderes Beispiel. Partei hat im Bundesland 12 Direktmandate gewonnen. Mhm. Von den 12 kommen 10 in den Bundestag und 2 nicht, weil sie ja nur 10 Mandate haben in diesem Land. Also die 10 kommen in den Bundestag, 2 von den gewählten 12 nicht, und zwar diejenigen beiden, die von allen Direktkandidaten das schlechteste Ergebnis hatten in Prozent.
Okay. Ja?
Mhm. Also, geht auch Partei, und du hast eine Partei, die hat bundesweit weniger als 5% der Zweitstimmen gewonnen.
Ja.
Insgesamt nur in 1 oder 2 Wahlkreisen die meisten Erststimmen, darf die Partei nicht mitspielen. Ja. Hm. Gegen das neue Wahlrecht hatte dann vor allen Dingen die CSU gestänkert, weil von der CSU jetzt nicht mehr so viele Leute an die Futtertröge können wie früher. Und am anderen Ende der Nahrungskette hat die Linkspartei gestänkert, weil die im Zweifelsfall schon über die Ober- und Unterverteilung stolpern. Was 2021 tatsächlich passiert wäre, hätten wir dieses neue Wahlrecht schon gehabt. Die Linkspartei hatte 4,9%, hatte aber 3 Direktmandate und ist darum in den Bundestag eingezogen. So, was noch passieren kann ist, also du brauchst heutzutage keine großen Mehrheiten mehr, um einen Wahlkreis zu gewinnen. Also es kann ja auch passieren, dass du einen Wahlkreis mit 20% gewonnen hast. Ne? Mhm. Das heißt, es kann passieren, dass in der Region sehr, sehr viele Erststimmen einer Partei gewinnen, der Rest des Landes mit den Zweitstimmen aber das Gegenteil gewählt hat. Also das umgekehrte Problem der CSU. Die wollen so viele Leute wie möglich in den Bundestag bekommen. Die Partei, die landesweit wenig Zweitstimmen hatte, aber lokal viele Wahlkreise gewonnen hat, die hat halt eine Repräsentationslücke, eine regionale. Da können wir aber mit leben. Nichtsdestotrotz, das Bundesverfassungsgericht hat gesehen, dass es da ein Problem gibt und hat gesagt, die Grundmandatsklausel bleibt bestehen. Das heißt, wer mindestens 3 Wahlkreise hat, kommt rein. Auch wenn die Zweitstimmen nicht reichen. Und das gilt so lange, bis das strukturelle Problem dahinter gelöst ist. Mhm. Das strukturelle Problem ist also, ne, was machen wir denn, wenn eine Partei viele Direktmandate hat, aber wenig Zweitstimmen? Also wie kriegen wir das Repräsentationsproblem gelöst? So. Was auch ein bisschen problematisch wird jetzt ist, bisher konnte man so schön Stimmensplitting machen, ne?
Ja.
Ach, ich fand den, ne, das war so, alte Kreuzbergbewohner kennen das, ne? Den Dingens, wie hieß der Grüne?
Ströbele.
Ströbele, ne? Ströbele, Erststimme Ströbele,
na
immer.
Klar.
So, weil Ströbele immer Erststimme gewonnen hat. Und dann konnte man halt gucken, wem gebe ich denn eigentlich meine Zweitstimme? Ich finde eigentlich die Berliner Linke ganz cool, gebe ich die Zweitstimme der Berliner Linken. Oder ich bin ein bisschen mehr Law and Order, gebe ich die Zweitstimme der CDU. Ne? So, Verhältnisse ausgerechnet.
Ströbele und CDU. Ja, Ströbele interessante Wahl.
Genau. Kompromisse. Die sollen gefälligst Kompromisse finden. Die sollen sich da nicht hinstellen wie Friedrich Merz und seine CDU, sondern die sollen kompromissbereit bleiben. Mhm. So, das war ziemlich simpel und das ist es jetzt nicht mehr. Also konntest halt Ströbele auf jeden Fall den Bundestag kriegen und dann noch ja im Grunde so hintenrum versuchen, eine bestimmte Koalition zu ermöglichen. Ne? Weil ja, mit wem soll man koalieren? Es sind ja nur noch die Grünen, die so viele Zweitstimmen haben. Jetzt nach dem neuen Wahlrecht würdest du vermutlich eher Schaden anrichten, ja? Weil Ströbele kommt nur rein, wenn genug Zweitstimmen überhaupt auf die Grünen gefallen sind.
Mhm.
Ja? Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist, mit beiden Stimmen eine Partei zu wählen.
Mhm.
So, also dann so. Ne? Dann geht's weiter. Jetzt fragen wir uns natürlich, wem geben wir die Stimmen? Ist das soweit verstanden mit dem Wahlrecht?
Ich glaube, ja.
Okay, dann
also bei mir.
Also nochmal, Oberverteilung, Unterverteilung, Zweitstimmendeckung.
Hä? Ja gut, das kann ich mir jetzt nicht merken, aber ich weiß, dass also sozusagen es wird nach Zweitstimme bestimmt, wie viele Sitze bekommt die Partei insgesamt im Bundestag. Darüber entscheidet allein die Zweitstimme. Und
die Zweitstimme entscheidet letztlich, also die Menge an Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Erststimmenkandidaten tatsächlich in den Bundestag einziehen.
Und ich habe dich richtig verstanden. Wenn eine Partei mit der Zweitstimme die 5%-Hürde nicht schafft, dann ziehen ihre Direktkandidaten nicht ein?
Es sei denn, sie haben 3 Wahlkreise.
3. Also da gibt es sozusagen das dann...
Die okay. Alte Regelung sozusagen mhm. ist das.
Genau. Deswegen gibt es diese, wie hat... Hajo Schumacher hat es heute Morgen so genannt, die Silberrücken-Kampagne der Linken mit Gregor Gysi und noch 2 alten Männern.
Ja, genau.
Ah ja, okay. Ja.
Also das ist
also
das
bei
ist
denen
schlau.
Kann man das sozusagen genau. schon sagen.
Also die haben große Chancen, Erststimme zu gewinnen.
Mhm.
Und wenn 3 Erststimmen von der Linkspartei gewonnen werden, dann ziehen die Fraktionsstärke ein.
Mhm.
Selbst dann, wenn sie nicht über 5% kommen.
Okay. Ja,
was jetzt. Passiert, wenn sie über 5% kommen und keine Erststimmen haben?
Das ist wurscht, oder? Dann kriegen
genau.
sie einfach ihre
nur die Liste,
Sitze
nur,
nach den Listen.
Genau. Genau. Hm. Dann geht nur die Liste rein und die restlichen Sitze werden dann auf die Erststimmen verteilt.
Mhm.
Also, Stimmsplitting, schlechte Idee.
Hm? Außer bei den Silberrücken vielleicht, ne?
Außer,
man weiß es nicht. Ja.
Ist man
ein
weiß
Risiko.
Es nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall. So, wie finde ich raus, was ich wählen soll? Ich mache den Wahlomaten. Kann man machen, gibt aber auch noch andere. Zum Beispiel der Wahltest. Der Wahltest, das ist jetzt die Eigenbeschreibung, ist die älteste Online-Wahlempfehlungsanwendung in Deutschland und ist immer noch eine der besten. Denn wir verwenden einen speziellen Ansatz, der die politischen Optionen nicht auf binäre Antworten reduziert, was Mehrparteiensysteme besser abbildet. Und das ist tatsächlich, also eine Beispielsfrage wäre zum Beispiel, wie kann, also nicht Ausländer raus, ja, nein, sondern wie kann die Integration außer durch den Spracherwerb verbessert werden?
Mhm.
Und darauf gibt es dann 6 Antwortmöglichkeiten.
Mhm.
Sodass, du kriegst da mit Sicher, also bei mir war das jedenfalls bei den meisten Fragen so, dass ich nicht die Antwort habe geben können, die ich eigentlich gerne geben würde, würde dann freies Textfeld sein. Aber du kannst das geringste Übel besser auswählen.
Mhm.
Das ist vielleicht so ein bisschen der Trick.
Ja, so. Verstehe.
Dann habe ich gefunden den Wahlkompass, der von einem Team unter der Leitung der Uni Münster entwickelt worden ist. Der wirft am Ende zu den Empfehlungen auch noch so eine schöne Matrix aus zwischen wirtschaftlich links-rechts und progressiv-konservativ. Da kannst du dann so ein bisschen gucken, wo die Empfehlungen, die das Ding dir macht, sich so klumpen. Ne? Bist du eher rechtskonservativ oder linksprogressiv oder in der Mitte oder sonst wie was? Dann gibt es noch den Agrar-Omat.
Ja, stimmt.
Den fand ich besonders schön, weil der also nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen über die Bauernschaft guckt. Weil was interessiert dich, weiß ich nicht, was interessiert dich die Mütterrente, wenn du gerade zu viel Geld für deinen Agrardiesel bezahlen musst? So, das fand ich auch ganz witzig. Dann ganz modern von der Uni Freiburg, der Vote Swiper, also der Wahlswiper.
Ah, oh, ist das so wie Tinder? Oh.
Ja, aber ist, also wenn man es im Browser anguckt, ist es okay. Besonders spannend da finde ich, die haben den Source Code offengelegt. Das heißt, du siehst, was das Ding rechnet und warum es dir empfiehlt, was es empfiehlt. Ist die ganze Zeit nur ja, nein. Ja, swipe rechts, swipe links. Und ein bisschen anderer Fokus auf die Inhalte. Bemerkenswert anderer Fokus auf die Inhalte. Ist der einzige, der mir vorgeschlagen hat, dass ich die Tierschutzpartei wählen soll.
Okay, Holger.
Dann habe ich noch Dein Wahl mit WAL. Da sagen die Parteien nicht, wie sie zu einem bestimmten Thema abstimmen wollen würden, also Wahlprogramm, sondern wie sie tatsächlich abgestimmt haben.
Das ist wie der Realomat.
Das ist wie der Realomat, der noch ein bisschen anders vorgeht. Also der ist noch ein bisschen präziser, der Realomat, aber die haben beide ähnliche Probleme. Ich finde der Realomat sogar noch mehr als dein Wahl, zumindest wenn ich mir meine Wahlempfehlungen angucke. Das Problem ist die FDP. Wenn du dir eine Wahlempfehlung erstellen lässt aufgrund des Track Records der FDP in der letzten Regierung, man kann die FDP nicht ernsthaft nochmal Verantwortung übernehmen lassen. Also da muss wirklich eine komplett neue Generation. Also
das wird nicht berücksichtigt, dass die alles blockiert haben, sondern da ist nur drin, wo es wirklich dann auch Abstimmungen gab.
So, genau. Mhm. Das ist eigentlich das Problem. Also die sehen halt aus wie ein anständiger Verein, sind es aber gar nicht.
Ja.
Und darum haut zum Beispiel der Realomat mir die FDP auf Platz 1.
Würde ich mir aber auch mal Gedanken machen.
Es ist nur trotz da allem passiert. Okay. Also das heißt, es ist genauso eine Abweichung wie die Tierschutzpartei.
Mhm.
Also Realomat und Deinwahl haben halt dieses Problem. Dann gibt es noch ein Ding, das heißt parteivergleich.eu. Das ist ein rein privates Projekt, also ein unabhängiges Projekt.
Mhm.
Sie schreiben, im Gegensatz zum Wahlomat sind hier die Fragen nicht von einer Redaktion bestimmt worden. Und wenn man rausfinden will, was das für Leute sind, dann liest man den Satz ungekürzt, der lautet, sind hier die Fragen aus gutem Grund nicht von einer Redaktion bestimmt worden? Also das ist noch ein Nerdprojekt. Um größtmögliche Neutralität beim Parteienvergleich zu erreichen, wurde allen Parteien die Möglichkeit gegeben, ihre wichtigsten Themen einzuschicken. Aus diesen wurden dann die Fragen erstellt, anschließend an alle anderen Parteien zur Beantwortung zurückgeschickt.
Mhm,
also das ist wirklich ein interessantes Ding. Ist kostenlos, unabhängig, neutral. Also ich habe nicht herausfinden können, ob da irgendein Verein oder sonst was dahinter steht. Und die Webseite sieht auch so übel aus, als wäre sie 20 Jahre alt. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass da sich ein paar frustrierte Nerds hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wie können wir das Ding denn hinkriegen? Ich weiß nicht, was das Ding macht. Es funktioniert nämlich erst ab heute Abend, also Freitagabend, am 7. Februar. Und ein Ding habe ich noch gefunden, das ist der Digitalthesen-Check. Den gibt es mit Sicherheit auch von der CDU. Der Digitalthesen-Check kommt von D64. Das ist dieser Digital-Think-Tank, der nichts mit der SPD zu tun haben
Nein.
will. Genauso wie C-Netz dieser Digital-Think-Tank ist, der nichts mit der CDU zu tun haben will. Aber nun ja, da geht es nur um Digitalthemen. Dafür geht es aber auch sehr ausführlich um Digitalthemen. Man muss sehr viel lesen, sehr viel selbst verarbeiten, statt einfach nur doof zu klicken oder noch döver zu swipen. Und am Ende gibt es dann noch nicht mal eine Empfehlung, sondern man muss dann denken, was will ich denn da, was will ich denn? Mit Sicherheit habe ich irgendwas vergessen, also irgendein Empfehlungsgerät. Jetzt kommt das nächste Empfehlungsgerät, was ich hier habe, und das ist die Wochendämmerung. Es gibt nämlich so ein Ding, das hat man dann eben auch beim Stimmensplitting, strategisch wählen. Strategisch wählen. Also, wie ist die Lage? Die Lage ist also jetzt ohne Extremisten, ja, also BSW und AfD lasse ich raus.
Ja.
Alle würden mit der CDU koalieren. Ja, alle, die groß genug wären, oder die sicher groß genug wären, würden mit der CDU koalieren. Die FDP würde auch mit der CDU koalieren. Das heißt, egal wer die nächste Regierung zusammen mit der CDU bildet, der Rechtsruck im Deutschen Bundestag ist garantiert. Das Einzige, was unklar ist, wie weit nach rechts geht's und wie heftig nach rechts geht's. Aber nach rechts wird's gehen.
Mhm.
Ne? Weil alle anderen sind nur Juniorpartner. Was fehlt im Deutschen Bundestag oder was fehlen könnte im Deutschen Bundestag, ist eine hinreichend große linke Opposition.
Mhm.
Weil irgendwer muss die zukünftige rechte Regierung kontrollieren. Und zwar über diese Nazi-Themen hinaus, diese Extremistenvereine dann gerne mal in so Anfragen stecken, um da alles zu blockieren und mal wieder irgendwie ihre Freunde auf TikTok zu bespaßen. Also was weiß ich, Fragen nach Rente, Fragen nach Soziales, Fragen nach, was halt linke, typischerweise linke Fragen sind, progressiv linke Fragen sind. Und das kann im Moment nach den derzeitigen Prognosen nur die Linke sein. Die Linke mag man nicht mögen, so wie ich, wegen Außensicherheitspolitik. Aber wenn du mir die Frage stellst, welchen Schaden sollen die denn anrichten, wenn sie mit einer kleinen Fraktion im Bundestag sitzen, weiß ich keine Antwort. Treten wir aus der NATO aus, wenn sie als kleine Fraktion im Bundestag sitzen? Nein. Bekommt die Ukraine keine Munition mehr, wenn sie als kleine Fraktion im Bundestag sitzt? Ja, wird irgendjemand hungern, wenn die Linkspartei als kleine Fraktion im Bundestag sitzt? Eher nicht. Und darum kommt jetzt hier meine Wahlempfehlung. Wenn ihr die kommende Bundesregierung sowieso abgeschrieben haben solltet, ich kenne reichlich Leute, bei denen das so ist. Also ich kenne wirklich Grüne, die wählen nicht mehr Grün. Die sagen, nee, das geht nicht, ich schaffe das nicht. Eure Migrationspolitik der letzten 3 Jahre, was weiß ich, was man denen noch vorwerfen mag, das schaffe ich nicht, da komme ich nicht drüber. Das haben wir ja auch. Ich habe ja auch bei der Linkspartei Probleme, über die ich nicht drüber komme. Aber so, also. Die Wahlempfehlung für diejenigen, die die kommende Bundesregierung sowieso schon abgeschrieben haben. Und nur die. Wählt die Linke. Wählt die Linke, weil die haben als einzige eine realistische Chance reinzukommen. Die werden garantiert in die Opposition gehen. Außer sie werden so groß, dass wir Rot-Rot-Grün kriegen, was
auch okay wäre. Es wäre okay.
Dann mache ich einen Karton Champagner auf, einfach nur fürs statt Popcorn. Also finde ich angemessen als Pop. Also die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Opposition gehen und die werden uns auffallen durch eine seriöse staatstragende, eine seriöse, sinnvolle, zielführende, zukunftsweisende Oppositionsarbeit. Und werden damit, egal wie sie aussieht, der nächsten Bundesregierung ganz fürchterlich auf den Geist gehen. Und wenn die Linke nicht in den Deutschen Bundestag kommt, dann wird es da niemanden geben, der nächsten Bundesregierung auf den Geist geht.
Naja, das doch mag die man Grünen, sagen, ja. Falls sie nicht regieren.
Okay, falls sie nicht regieren, aber die letzten Prognosen sahen so aus, als würden wir Schwarz-Rot-Grün kriegen.
Ja, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber es sind noch 2 Wochen. Und der Wahl-O-Mat hat gerade erst gestartet und ich habe echt gelernt, das wusste ich gar nicht, dass der nochmal die Hälfte der Leute, die unschlüssig sind, überzeugt, wählen zu gehen.
Ach krass.
Ja krass, oder?
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich auch. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Mhm. Aber das ist noch viel Potenzial für alles Mögliche. Ja.
Also wer möglichst der nächsten Bundesregierung auf den Geist gehen will, wählt die Linke und sorgt dafür, dass die Linke relativ stark wird im Deutschen Bundestag. Weil die AfD ist keine echte Opposition.
Um Gottes
Erstens sind die einfach nur Taktgeber für die CDU.
Ja, und
Zweitens sind die halt einigermaßen beschränkt, aber leider auch nur einigermaßen beschränkt. Wenn man sich nämlich, und damit komme ich zum Schluss des Wahlspektakels, wenn man in die Wahlprogramme guckt, ich habe gesagt, ich habe nicht alle ganz gelesen, weil ich kann das nicht so. In der Zeit gibt es einen Überblick über die Wahlprogramme mit der Frage, was haben die Parteien tatsächlich vor, um der Klimakrise Herr zu werden oder wenigstens mit ihren Folgen umzugehen.
Ja. Mhm.
Was ich aber noch anderes gefunden habe, und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, das ist leider eine Beta-Version. Ich weiß nicht, wie sehr Beta das ist, kann ich nicht beurteilen. Und zwar ist das ein Tool vom Inhaber der Professur für angewandte Linguistik an der TU Dresden. Simon Meyer-Vieracker heißt der Gute. Der hat ein Tool gebaut zur Abfrage von Worthäufigkeiten in den Wahlprogrammen. Also wer schreibt wie oft wovon. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man da so eingibt, weil das ist sehr, sehr wie nennt man das, kontextsensitiv oder so. Ich habe einfach mal geguckt nach Pflegen. Ja? Pflegen.
Ja.
AfD, die Bindung an die Eltern und Geschwister ist zu pflegen. Wollen wir unser Brauchtum, unsere Mundarten pflegen? Bundeswehr soll einen starken Chorgeist, Tradition, deutsche Werte pflegen. Die Bauern pflegen die deutsche Kulturlandschaft. CDU. Den kulturellen Reichtum des Landes werden wir pflegen. Wer Menschen mit 45 Jahren Vollzeit gearbeitet und Beiträge zur Kindererziehung Angehörige gepflegt haben, muss die gesetzliche Rente deutlich oberhalb der Grundsicherung liegen. Das kulturelle Erbe der Heimatvertriebenen und Aussiedlern pflegen. Ich dachte, bitte was? Aber okay. Die Grüne. Gesundheits- und Pflegesystem ist dafür da, kranke Menschen zu heilen, Pflegebedürftige gut zu pflegen. Wir wollen die Situation von Menschen verbessern, die selbst Angehörige oder nahestehende Personen pflegen. Deshalb pflegen wir unsere Erinnerungsorte. Da geht es um Geschichtsunterricht.
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt.
Ja, es sind einfach nur Bruchstücke, die ich gerade. So, das nächste. Im Wahlprogramm der FDP kommt das Wort Pflegen nicht vor. To be fair, bei der FDP steht sehr oft Pflege.
Drin. Ja, okay.
Ja, und zwar in wirklich sinnvoll und nicht so albern wie bei den Nazis. Das ist auch ein bisschen Pflege, aber im Wesentlichen geht es bei denen bei Pflege irgendwie um Landschaftspflege oder irgendwie sowas. Und das Ding finde ich eigentlich den besten dieser Ratgeber, weil ich gezielt nach Dingen suchen kann, die mir wirklich wichtig sind. Es ist halt wahnsinnig aufwendig, weil ich mir genau überlegen muss, nach welchen Worten ich suche. Vielleicht auch mehrere Suchen machen zum selben Thema. Aber bei mir hat sich das sehr gelohnt. Unter anderem, weil ich mir einbilde, durch dieses Tool, weil ich lese natürlich nicht das Programm der AfD. Ja. Ich bilde mir aber ein, dass ich durch dieses Tool bemerkt habe, dass die Nazis langsam aber sicher die Sozialpolitik für sich entdecken. Und dann Gnade den anderen Parteien Gott. Also vor allen Dingen derjenige Gott, an den CDUler sowieso nicht glauben.
Ich kann daran ein bisschen anschließen. Ich habe ja, mein nächster Punkt ist, was die Bürgerinnen und Bürger wirklich interessiert. Also was behaupte ich jetzt mal? Ich kann, glaube ich, relativ gesichert behaupten, dass es unsere Hörerinnen und Hörer interessieren wird. Also Themen und Forderungen. Und ich dachte, das ist auch nicht schlecht, wenn man, bevor man den Wahl-O-Mat ausfüllt oder macht, weiß, was man eigentlich will. Also weil manchmal stellt ihr dir ja so Fragen und dann so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Was, ja. was soll ich denn jetzt fordern oder welche Forderungen finde ich denn sinnvoll? Und ich habe mal drei Themen rausgesucht, die vielleicht viele wichtig finden oder wo auch Umfragen sagen, dass sie es wichtig finden. Dass
ich wollte gerade sagen, hättest du einfach in den letzten Wochen, hast du die letzte Woche
ja, ja, das orientiert sich auch ein bisschen daran, aber auch nur ein bisschen. Also Migrationspolitik ist durchaus auch dabei, habe ich was mitgebracht. Klimatransformation ist auch dabei und ich fange mit der Infrastruktur an, weil das so ein bisschen anschließt an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar schreibt die Süddeutsche: Deutschland fährt auf Verschleiß. Ein Text von Klaus Hulverscheid, den Namen erwähne ich hier nur, weil unser
der große Hulverscheid.
Ja, genau so heißt. Der direkt mit einem Seitenhieb einsteigt, wenn er schreibt: Zu den Klassikern im Repertoire des begabten Geschichtenerzählers Christian Lindner gehört der Hinweis, die Bundesregierung habe während seiner Amtszeit als Finanzminister so viel Geld in den Erhalt und Ausbau von Straßen, Schienen, Universitäten und Digitalnetzen gesteckt, wie keine Koalition je zuvor. Zitat Ende. Du kannst dir vorstellen, dass das dicke Aber dann folgt in diesem Text. Er sagt, man kann diese Aussage schon treffen, aber nur, wenn man nur die absoluten Zahlen nimmt und außer Acht lässt, dass es sowas wie eine Teuerungsrate gibt, dass auch Dinge, die man hat, einen ständigen Wertverlust haben. Und was sicherlich auch stimmt ist, also wenn man sich anschaut, wie mehr als 10 Jahre vor der Ampelregierung regiert wurde, dann kann man sagen, da wurde tatsächlich auch komplett auf Verschleiß gefahren. Also die Investitionen wurden total zurückgehalten und im Vergleich damit, also verglichen mit dem Stillstand davor, hat die Ampel tatsächlich angefangen, was zu wuppen. Musste sie auch. Das Blöde ist, dass man auch dann schlecht in 2, 3 Jahren, die jetzt nur hatten, aufholen kann, was andere wirklich mehr als ein Jahrzehnt lang davor kaputt gemacht haben. Und insofern kann man vielleicht bilanzieren, diese vermeintlichen Rekordinvestitionen, die reichen vielleicht gerade aus, um die Straßen, Schienen, Gebäude, Maschinen und so weiter vor dem Verfall zu bewahren oder zu ersetzen. Aber das klingt jetzt nicht so nach Zukunft, ne? Also wir reparieren alles, damit es irgendwie noch funktioniert. Und genau diese Analyse, die der Hulverscheid da zitiert, die basiert auf die hat einen linken Bundestagsabgeordneter gemacht, deswegen kann ich da so schön anschließen, was du gerade gesagt hast. Viktor Perli, der hat sich mit seinem Team hingesetzt und hat einfach volkswirtschaftliche Daten des Statistischen Bundesamtes genommen und ausgewertet. Und die kommen jetzt zu der Einschätzung, dass sie sagen, zwischen 1991 und 2024 ist die Nettoinvestitionsquote von 10,7% auf 0,4% gesunken.
Wow.
Genau, also relativ stark. Jetzt klar, also 1991 ist als jetzt Vergleichsjahr gewagt oder ist halt ein spezielles Jahr, ne? Da war die Wende gerade vorbei, da war die Wiedervereinigung, da haben wir den Osten aufgebaut. Also dass da sehr viele Investitionen getätigt wurden, okay. Aber man kann halt, wir haben da so eine Kurve in dem Artikel, man kann halt ganz gut sehen, dass es immer weiter abgenommen hat. Und man kann dann auch ganz gut sehen, warum es bei uns inzwischen noch nicht ganz so marode wie im Osten damals, also ich kann mich da noch gut dran erinnern, aber eben schon recht marode ist. Insofern fand ich das ganz interessant und ich finde, was er dann vorschlägt, ist natürlich sehr links. Er sagt, die Schuldenbremse muss weg. Also wir können uns einfach angesichts dieses Investitionsstaus, den wir haben, die Schuldenbremse gar nicht leisten und Vermögensteuer, Erbschaftssteuer überhaupt Steuerannahmen hoch, bitte, damit wir uns das alles leisten können. Das ist dann natürlich eben die sehr linke Forderung.
Ja, von links, nämlich vom Institut für Makroökonomik und Makroökonomie, Verzeihung, Konjunkturforschung des der Hans-Böckler-Stiftung, die gewerkschaftsnah. Genau, das war das Wort. Also fiese Kommunisten. Im letzten Policy Brief, also im Februar Policy Brief von der IMK, die haben das NIGEM-Modell genommen. Das ist ein Modell der globalen Wirtschaft und haben Simulationen laufen lassen, und zwar über Deutschland. Der Policy Brief heißt Wachstumseffekte eines kreditfinanzierten Investitionsprogramms. Und die rechnen vor, dass wenn wir ein öffentliches Investitionsprogramm über 600 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre auflegen würden, wir derart starke Wachstumseffekte erwarten können, dass im Grunde diese 600 Milliarden für lau sind. Ah. Ich habe jetzt sehr, sehr zugespitzt. Yeah. Sehr, sehr vereinfacht. Okay. Zwar erhöht sich das staatliche Budgetdefizit während der 10-jährigen Laufzeit des Programms etwa 1% des BIP.
Mhm. Also müssen wir tatsächlich an die Schuldenbremse ran.
Mhm. Allerdings fällt auch in den Szenarien mit dem kreditfinanzierten Investitionsprogramm die Schuldenquote kontinuierlich. Aufgrund der positiven Wachstumseffekte des Programms könnte, ist halt eine Simulation, könnte zur Mitte des Jahrhunderts die Schuldenquote sogar niedriger liegen als ohne das Programm.
Ja.
Weil die Kohle halt zusätzlich Wachstum, Steuereinnahmen und so weiter abbringt. Interessantes Teil, schmeiße ich in die Shownotes.
Ja, super.
Ich mich nur nicht mehr darauf vorbereitet, weil das auch wieder was
kompliziert
zu lesen. Nö, es ist lange, es ist viel zu lesen. Und
ja.
Das Problem ist ja immer, lang kann jeder, aber um es dann wenigstens irgendwie auf 10 Minuten runterzuraffen, ist
ja
so beschränkt.
Das ist wirklich. Weiter geht's mit der Klimapolitik. Es gibt einen Appell von 25 Jugendorganisationen, die sagen, wir sind zutiefst besorgt, dass die Interessen junger Menschen und künftiger Generationen im Bundestagswahlkampf bisher kaum eine Rolle spielen, womit sie recht haben. Und sie fordern, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit darf nicht weggespart werden. Das gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie fordern nachhaltige Mobilität für alle, also dass in Menschen, Umwelt, Klima investiert werden soll und nicht in Verbrenner. Da hätte man zum Beispiel direkt eine Wahlempfehlung drin, denn Friedrich Merz will ja das Verbrennerverbot kippen. Und hier steht, halten Sie sich an das Klimaschutzgesetz. Man muss zukünftige Regierungen dazu aufrufen, sich an die eigenen Gesetze zu halten. Und starten Sie ein starkes Klimaschutzprogramm. Also das wollte ich auch noch mal kurz erwähnt haben. Es ist ein relativ langer Appell. Ich habe nur die wichtigsten Punkte rausgeholt und verlinke den in den Shownotes. Und dann wollte ich noch was beigesteuert haben zum Thema Migrationspolitik, weil das ja den Deutschen auch sehr wichtig ist. Da hat nämlich das DIW was vorgelegt. Sie schreiben, Deutschland braucht eine nachhaltige und effektive Migrationspolitik. Kritisieren relativ deutlich die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD im Bundestag. Also sie sagen auch, na klar, die Remigrationspläne der AfD, die sind schon krasser, als was die CDU so gemacht hat oder dass Friedrich Merz die Staatsbürgerschaft in Frage stellt für manche Menschen. Aber beides wird Deutschland schaden. So, lese ich das jetzt mal raus. Es steht jetzt nicht explizit da so drin, weil man muss natürlich Neutralität wahren. Deutschland gehört ja zu den ältesten Gesellschaften der Welt. Es gibt noch so Staaten wie Japan, die sind.
Ja. Du meinst jetzt, so alt
alte
ist Deutschland
Leute.
Noch gar nicht, also seit 1871.
Also, okay. Wenn wir uns Japan anschauen, da blicken wir in unsere baldige Zukunft. Und wir haben ja einen recht akuten Arbeitskräftemangel. Also die reden hier von 1,7 Millionen unbesetzten Jobs. Und das merken wir besonders doll im Gesundheitssystem, also auch da merken wir es, weil es da besonders unangenehm wird, ne, wenn da Leute fehlen. Du und ich denken ja auch schon so Sätze, ja, man sollte lieber keinen Unfall haben und ins Krankenhaus müssen. Ne?
Ja.
Und das DIW sagt sehr klar, hat so ein paar Mythen, die sie widerlegen. Der erste ist, ein gängiger Irrglaube ist, nur Hochqualifizierte seien wirtschaftlich und finanziell lohnenswerte Arbeitskräfte für Deutschland. Die sagen ganz klar, wir brauchen in allen Bereichen Leute und gerade auch die Jobs, die keine Deutschen machen wollen, müssen auch gemacht werden. Dann Mythos Nummer 2, man hört ja immer wieder, sowas wie 2015 darf sich niemals wiederholen. Das DIW sagt dazu, es gibt positive Befunde zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind. So liegt die Erwerbsquote bei Männern 8 Jahre nach ihrer Ankunft bei 86%. Zitat Ende.
Ja, und dagegen gibt es dann wieder Leute, die rechnen, naja, die kosten aber auch so viel, weil die zahlen ja über die Zeit, die sie hier sind, nur so und so viel Steuern und Sozialversicherung und kriegen aber so und so viel raus mit durchschnittlicher Lebenserwartung. Ich finde also, diese...
Das ist Mythos Nummer 4 oder 5, weiß ich nicht.
Ach komm.
Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Die sind nur hier, um unsere Sozialsysteme zu plündern und kosten. Das DEW sagt, Studien des DEW Berlin zeigen, dass soziale Kontakte und gute Sprachkenntnisse essentiell sind, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dies erfordert eine zügige Unterbringung in privaten Unterkünften und einen schnelleren Zugang zu sozialen Leistungen, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Also, es ist wichtig, dass diese Leute all diese Zugänge bekommen, weil dann fassen sie schneller auf dem Arbeitsmarkt Fuß. Und das ist wieder gut für die Wirtschaft. Auch da
guck an.
Gibt es nicht nur für Deutschland, auch international viele Studien, die zeigen, dass jedes Land unterm Strich von Migration wirtschaftlich profitiert. Man kann bei manchen Ländern sogar sagen, die Migranten halten das Ding aufrecht. Und ich werde noch ein Interview mit Sascha... Nachname vergessen, der auch bei uns gezeigt hat, dass sie so bestimmte Bereiche der Wirtschaft einfach mal fast alleine wuppen.
Ja.
Also die Arbeitsmigranten.
Ja, da muss ich nur aus dem Fenster gucken, um das zu sehen. Ja.
Ja. So, und jetzt kommt Mythos Nummer 3. Ich musste ja springen. Wir denken ja immer, Deutschland ist so geil, alle wollen hierher. Ne? Pass auf. Deutschland liegt in der Attraktivität für hochqualifizierte Arbeitskräfte nur auf Platz 15 unter 38 OECD-Ländern. Warum ist das so? Das DEW sagt, unsere europäischen Nachbarländer sind zum Teil deutlich besser daran, beispielsweise ukrainische Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch wenn solche Vergleiche schwierig sind, besteht ein breiter Konsens, dass die Hürden für die Erwerbstätigkeit vor allem von Geflüchteten in Deutschland nach wie vor hoch sind. Diese Hürden müssen dringend abgebaut werden und dazu gehört auch mehr Schnelligkeit und Flexibilität bei der Anerkennung von Qualifikationen. Ja, also es ist ganz schön, es ist ein längeres Papier, die das Ganze mal so ein bisschen aus Wirtschaft, es ist rein wirtschaftliche Perspektive. Also kann man jetzt auch wieder kritisieren und sagen, ja, aber ich finde gerade, wenn die CDU, die ja immer mit ihrer Wirtschaftskompetenz Wahlkampf macht und die ja jetzt besonders auf diesen Migrationswahlkampf setzt, müsste doch nochmal erklären, wie das eigentlich miteinander zusammengehen soll, weil das eigentlich zeigt, wie wirtschaftsinkompetent sie sind.
Ja, aber diese Migranten meint die CDU ja nicht.
Natürlich.
Die meint ja die anderen Migranten, die irregulären. Das ist, ja, ich tue mich ja immer total schwer, Menschen darauf zu reduzieren, welchen Nutzen sie für andere Menschen haben können. Aber
man kann ja sagen, wir wollen sie aus Menschlichkeit aufnehmen und für die ganzen anderen, die immer nur Nutzen sehen wollen,
genau.
Es hat auch Nutzen.
Genau, man kommt anscheinend nicht drum rum und es funktioniert ja auch wirklich sehr gut, solche Dinge in Geld auszudrücken. Das ist ja auch die Idee der Ökosystemdienstleistungen, wo du dann ausrechnest, wie viel kostet das? Also was nutzt eigentlich eine Biene? Und was würde es kosten, diese Biene zu ersetzen? Das sind ja auch so, vielleicht braucht man das halt einfach, um, aber andererseits, den Leuten, die dagegen argumentieren, denen geht es doch gar nicht darum. Denen geht es einfach nur darum, keinen Schwarzkopf auf der Straße sehen zu müssen.
Wahrscheinlich. Ich habe dann auch noch mal zum Thema Aschaffenburg, ne, da haben 60 Strafrechtler einen Aufruf geschrieben. Die sagen, dass die Forschung zeigt, dass soziale Integration eine der wichtigsten Präventivmaßnahmen gegen Kriminalität sei, dass man aber als Reaktion auf die Tat in Aschaffenburg jetzt den Familiennachzug in Frage stellt. Und sie sagen, obwohl dies Vereinsamung und soziale Instabilität verstärken kann, was wiederum das Risiko von Kriminalität erhöhen könnte. Zitat Ende.
Ja, ne, wie ich sage, Scheinlösungen für Scheinprobleme sind das, die uns da angeboten werden.
Exakt. Und das sagt auch ein CDU-Kommunalpolitiker, nämlich der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad. Es gab noch einen, der ist aber erst heute an mir vorbeigeflogen, der hat gesagt, er wird nicht CDU wählen. Irgendein Bürgermeister oder so auch. Jedenfalls hat er gesagt, beim Thema Migration beschäftigen uns die Systeme, die nicht überlastet sein dürfen. Zu diesem ganzen Thema Familiennachzug und so weiter, sagt er, na, es ist wichtig, dass es genug Wohnungen und Kita-Plätze gibt, aber das sind nicht die Fragen, die wir mit dem Thema Grenzkontrollen in Verbindung bringen, sondern mit der Frage, wie gehen wir am Ende mit denen um, die zu uns gekommen sind.
Ach ja, und vor allen Dingen soll mir doch mal keiner erzählen, dass selbst wenn wir sämtliche Nicht-Weißen aus Deutschland rausschaffen, ja, dass dann die Schulen, die Straßen, die Brücken, die Kitas, die Arztpraxen, dass dann irgendwas besser wäre.
Ja, voll.
Ist ja jetzt nicht so, dass die Kohle, also weißt du, man könnte ja noch sagen, ja okay, aber wenn wir alle nicht Weißen rausschaffen, dann sparen wir jedes Jahr 50 Milliarden Euro. Und die tun wir dann ins Gesundheitssystem. Aber das ist ja nicht, was passiert. Sondern die Kohle wird dann einfach für Steuersenkungen für die Leute hergenommen, die sowieso schon genug haben.
Ja, voll. Und das Ding ist auch, dass dann halt auch bestimmte Systeme einfach zusammenklappen. Also die gibt es dann einfach auch gar nicht mehr. Und das betrifft auch Kita-Plätze, Bildung. Demografischer Wandel ist wirklich ein Riesenthema in Deutschland.
Ja, natürlich. Und darum finde ich das ja auch so, diese intellektuelle Unredlichkeit der Rechten.
Ja.
Darum regt mich das ja so auf, weil die wollen überhaupt keine Probleme gelöst sehen. Die wollen einfach nur ihr persönliches Unbehagen irgendwie weggemacht kriegen. Aber das reicht nicht für eine Gesellschaft.
Nee. Und was tatsächlich, glaube ich, ein großes Thema werden muss, ist das Thema Wohnen. Weil genau diese ganzen sozialen Konflikte, die man dann als rechts-links und wir gegen die hochpeitschen kann, ich glaube, die starten dort.
Ja, aber es wird auch nicht funktionieren. Wenn eine Bundesregierung sagt, wir wollen so und so viel 100.000 Wohnungen pro Jahr möglich machen, dann gibt es genau einen Weg, das möglich zu machen im Moment in unserer Gesellschaftswirtschaftsordnung und das Bauland ausweisen wie Hulle. Ja, weil wenn du nämlich Bauland wie Hulle ausweist, wird alles Bauland billiger. So, und ich bin sicher, dass insbesondere die Leute, die hier, ich wohne ja neben dem Tempelhofer Flughafen oder dem ehemaligen Tempelhofer Flughafen, so, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Leute aus dieser Siedlung, wo die teuren Häuser stehen, ich wohne hier in der Lärmschutzwand, in der billigen, aber dass die Leute, die wirklich hohe Immobilienpreise bezahlt haben und auch verlangen können für ihre Häuser, dass die unter anderem auch deswegen gegen eine Bebauung des Tempelhofer Feldes gestimmt haben, weil sie Angst haben, dass ihre Grundstücke dann weniger wert werden. Mhm. Was sie werden, weil hier auf einmal mehr Bauland ist.
Ja.
Und das passiert nicht, die weisen kein Bauland aus. Wenn dann will die CDU Bauland ausweisen, sagen die Grünen, oh nein, nicht noch mehr Versiegelung. Ja, wollen die Grünen Bauland ausweisen, werden sie nicht mehr gewählt. Die stehen sich da gegenseitig nur in den Füßen.
Das stimmt.
Ja, mach doch einfach ein neues Viertel auf. Vergrößer doch Spandau um das Zehnfache. Ja, vergrößer Berlin doch einfach in jede Richtung um 5 Kilometer oder was auch immer man da machen kann. Damit löst du natürlich das Problem. Klar kann da nicht jeder in Kreuzberg leben, aber wer will denn in Kreuzberg leben? Wir sind doch keine 20 mehr. Um das auch mal so gesagt zu haben, dass wir keine 20 mehr sind.
Und die Kirche im Dorf lassen.
Ich habe so viel geredet, darum sage ich jetzt nur, Estland, Lettland, Litauen, das Baltikum, ja, woran erkennt man, welches Land wo liegt, Kada?
Weiß nicht.
Estland, Lettland, Litauen, von oben nach unten.
Ah, okay. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, siehst du.
Also alphabetisch nach unten, ne? E kommt vor L.
Ja.
Dann kommen wir zweimal L. L-E kommt aber vor L-I.
Estland,
Lettland, Litauen. Einfach von oben nach unten. Die kabeln sich ab und zwar dieses Wochenende. Die hängen schon immer in einem Stromverbund, der benannt ist nach Belarus, Russland, Estland, Lettland, Litauen. Brellring wird der genannt.
Mhm.
Das ist ein Stromnetz, ein Teilnetz, das an Moskau hängt.
Mhm.
Also Moskau stabilisiert die Netzfrequenz. Eine stabile Netzfrequenz brauchst du, damit deine Apparate nicht kaputt gehen und das Licht nicht flackert und die Podcast-Aufnahme kaputt geht. Die Russen konnten denen bisher schon nicht den gesamten Strom abstellen, weil die auch aus der EU versorgt werden, aber die Netzstabilität hängt von Moskau ab. Das heißt, sie können rumstressen und die Preise erhöhen, was sie auch gemacht haben. Das wollen die Balten schon lange nicht. Die sind schon seit fast 20 Jahren dabei, aus diesem Brellring auszusteigen und sich an das sogenannte kontinentaleuropäische Verbundnetz, das ist das, wo wir auch dranhängen mit unserem Strom, sich daran anzukoppeln. Und das passiert dieses Wochenende. Morgen am Samstag, dem 8. Februar 2025, koppeln sie sich vom russischen Stromnetz ab. Und am 9. Februar, da soll dann Baltic Synchro entstehen. Also da am 9., am Sonntag, soll also das baltische Netz mit dem europäischen Netz synchronisiert werden.
Super, sehr gut.
Das ist super, vor allen Dingen für die Balten ist das super. Und ja, und natürlich die Leute mit Dunkelflaute im Kopf erzählen die ganze Zeit, das ist das Ende der Welt. Ja, weil, also klar, ist es, auf eine Art ist es das, ne? Wenn die morgen sich abkoppeln, dann laufen die erstmal alleine. Dann sind die alleine für ihre Netzstabilität zuständig. Mal gucken, vielleicht schicken die Russen ja wieder ein Schiff. Wo ich gerade am Ranten bin, ich mache mein letztes Thema sehr kurz. Es gibt eine neue Arbeit zum Thema Long-Covid, Post-Covid. Mhm. Long-Covid ist, wenn wenige Wochen nach der Infektion Beschwerden bleiben. Post-Covid sagt man nach 6 Monaten. War mir auch nicht so ganz klar.
Ah, okay.
Die Studie heißt Epiloc, E-P-L-O-C, Epiloc, und ist die größte systematische Nachbeobachtungsstudie zu Post-Covid in Deutschland. 1500 Probanden haben sie gesehen. Die Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Mhm. Kurz ein paar Ergebnisse. Bei einem Drittel der Post-Covid-Patienten, also derjenigen, die nach 6 Monaten noch was haben, bei einem Drittel verbessert sich der Zustand, bei 2 Dritteln nicht. Mhm. Je länger die Symptome bleiben, umso größer die Gefahr, dass sich die Erkrankung chronifiziert. Die chronifiziert sich natürlich in Richtung Chronic Fatigue Syndrome. Wie Post-Covid entsteht, ist ihnen nicht klar. Es werden zwar einzelne Möglichkeiten diskutiert, aber sie haben keine Belege bisher finden können für die Möglichkeiten. Das muss nichts heißen, weil sie im Stuhl und im Blut geguckt haben, aber sie hätten wohl auch noch irgendwelches Gewebe angucken können, haben sie aber nicht gemacht. Ursächlich ist das keine psychosomatische Erkrankung. Hm. Habe ich ja lange genug auch geglaubt, dass das das sein könnte. Darum wiederhole ich das so oft. Sie haben, es gibt ein Interview bei den Riff-Reportern, da habe ich das raus. Da sagt halt auch der Arzt in der Antwort, der Verdacht einer psychosomatischen Erkrankung kommt immer dann auf, wenn Ärzte bei ihren Untersuchungen erst einmal nichts finden. Hm. Das ist eigentlich, ist mit anderen Worten, Inkompetenz. Ja, so. Hm. Statt zu sagen, ich kann nichts finden, es tut mir leid. Wir probieren mal was anderes aus. Wir schicken sie mal zu einem anderen Arzt.
Ja, okay. Ne? Oder halt, ich kann nichts finden, aber das heißt nichts.
Ja, wäre auch
eine Möglichkeit. Weil ich vielleicht auch einfach nicht weiß, wo ich gucken soll.
Ja, genau. So, Menschen mit höherem Bildungsstand waren seltener von anhaltenden Beschwerden betroffen. Hm. Einschränkend, der Bildungsstand allein wird es nicht sein, sagen sie auch dazu, weil der in der Regel einhergeht mit einem höheren Einkommen und einem möglicherweise besseren Zugang zum Gesundheitssystem. Hm. Was in der Diagnostik viel zu wenig berücksichtigt wird, ist die Belastungsintoleranz. Mhm. Die Leute werden hingelegt, dann wird der Blutdruck gemessen und wird gesagt, so alles in Ordnung, gehen sie nach Hause. Die 3 Schritte nach Hause sind aber das Problem, aber das passiert anscheinend in der Diagnostik sehr selten. Und 11-12% der Post-Covid-Fälle entwickeln tatsächlich ein Chronic Fatigue Syndrome.
Ein chronisches, also was dann auch nicht mehr weggeht.
Was dann auch nicht mehr weggeht, genau. Und dafür haben wir halt immer noch keine wirkliche Behandlung und so weiter. Und da dreht sich dann, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich verlinke das Projekt einfach mal. Das hat auch mehrere Stufen, sind jetzt gerade in Phase 2. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Es ist auch wieder viel zu lesen.
Mhm. Es gab neulich ein Interview mit Carmen Scheibenbogen. Das ist ja die von der Charité, die sich damit befasst. Im Spiegel, das kann ich auch nochmal dazu verlinken. Die hat gesagt, Medikamente werden kommen.
Ja, klar,
werden also die kommen. Also die sind dran und die haben auch wirklich konkret was und das demnächst irgendwann.
Oh, cool, okay. Ja.
Schauen wir doch mal mit Shamjaff über den Tellerrand und diese Woche geht der Blick in Richtung Kongo. Da ist ja schon seit Wochen einiges los und was genau da passiert und was Ruanda da für eine Rolle spielt, das erklärt uns die Sham.
Ja, ich glaube seit dem 27. Januar, da schauen wir alle nach Kongo, in Demokratische Republik Kongo. Und vor allem schauen wir nach Goma, denn die bewaffnete Gruppe M23 ist dorthin vorgerückt und hat die Kontrolle übernommen. Womöglich sind seitdem um die 2000 Menschen gestorben. Das weiß man noch nicht ganz genau. Es warten auf jeden Fall 1000 Leichen auf ihre Bestattung, während sich die humanitäre Krise dorthin weiter verschärft. Es gab auch vor ein paar Tagen einen Artikel vom Guardian, das etwas sehr Schreckliches beschrieben hat, nämlich inmitten dieses ganzen Chaoses kam es zu einem Massenausbruch in einem Gefängnis. Tausende männliche Häftlinge konnten entkommen, aber die weiblichen Insassen hingegen wurden in ihrem Trakt eingeschlossen, wo sie laut Aussagen eines UN-Vertreters zunächst massenhaft vergewaltigt und anschließend bei lebendigem Leib verbrannt wurden. UN-Vertreter und andere humanitäre Organisationen, die sprechen von einem Kriegsverbrechen von schockierendem Ausmaß, sind Hunderte von Frauen gewesen. Doch wer genau für dieses Massaker verantwortlich ist, bleibt unklar. Nicht zuletzt auch, weil die UN-Friedenstruppen, die dort sind, die MONUSCO, durch die M23 daran gehindert werden, das Gefängnis zu betreten und eben dort zu ermitteln. Ja, kurzer Überblick über die Lage. Wer sind denn die M23? Die M23, das ist eine bewaffnete Gruppe, die besteht aus ehemaligen kongolesischen Soldaten, die 2012 desertierten und eine bewaffnete Rebellion gegen die Regierung Kongos begann. Ihr Ziel, mehr Autonomie für die ganze Kivu-Region, die an Ruanda grenzt. Und seit Jahren wird M23 eigentlich von der kongolesischen Regierung vorgeworfen, dass sie eben ja eigentlich der Stellvertreter Ruandas ist. Obwohl Ruanda das immer wieder bestreitet, immer noch tatsächlich bestreitet, gibt es zahlreiche Berichte, auch von der UN, die darauf hinweisen, dass eben Ruanda M23 mit Waffen, Nachschub und sogar Truppen unterstützt. Ja, lange hat man nicht so viel von Ruanda gesprochen oder über Ruanda gesprochen, vor allem auch nicht über den Präsidenten Paul Kagame. Aber das steht jetzt immer mehr in Kritik. Und das ist sehr, sehr interessant, weil es ja sehr, sehr lange Zeit, jahrzehntelang eigentlich, nicht so laut war um die Kritik rum. Die Gründe für dieses ja zögerliche Vorgehen des Westens oder diese vielleicht eher relative Kritiklosigkeit des Westens gegenüber Ruanda, ja, ist in historischer Natur, politisch, wirtschaftlich. Vor allem hat es aber was mit dem Völkermord von 1994 zu tun. Zumindest spielt das eine zentrale Rolle. Über 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu wurden damals getötet und die internationale Gemeinschaft, allen voran die UN, USA, Großbritannien, Belgien, tat wenig, um das Massaker zu verhindern. Frankreich wiederum spielte laut einem ruandischen Bericht sogar eine bedeutende Rolle bei der Ermöglichung des Genozids. Und Paul Kagame, der seit über 2 Jahrzehnten in Ruanda an der Macht ist, nutzt eben diese historische Schuld immer wieder als Argument für sein Handeln. Er gibt an, sein Land gegen extremistische Hutu-Milizen wie die FDLR zu schützen, die auch heute noch in der Region aktiv sind. Offiziell bestreitet Ruanda natürlich jede Unterstützung, wie gesagt, der M23-Gruppe. Doch ja, taktisch wird die Option immer wieder ins Spiel gebracht, so à la, ja, Ruanda müsste sich ja natürlich auch schützen, wenn es dazu kommen müsste. Doch es sind ja nicht nur historische Faktoren, die Ruanda schützen. Das Land gilt auch als ein wirtschaftliches Vorbild in der Region. Vor allem auch als Beweis dafür, dass Entwicklungshilfe tatsächlich zum Wachstum beitragen kann. Es gibt sehr große Geberländer. Das sind eben die genannten, die ich vorher erwähnt habe. USA, Großbritannien, aber auch Deutschland. Die haben jahrelang Milliarden investiert. Und viele tun sich schwer, diesen afrikanischen, in Anführungsstrichen, Musterstaat nun in Frage zu stellen. Vor allem ist auch Ruanda ein sicherheitspolitischer Akteur, ein wichtiger Akteur. Im Norden Mosambiks, da kämpfen ruandische Truppen gegen eben islamistische Gruppen und schützen dabei eben indirekt natürlich auch europäische Energieprojekte, wie zum Beispiel das LNG-Projekt von Total. Mit rund 6.000 ungefähr Soldaten stellt Ruanda zudem auch die zweitgrößte Truppe für UN-Friedensmissionen weltweit. Und dann sind natürlich auch die Mineralien, die Rohstoffe aus dem Kongo, also diese geopolitische Dimension. Die illegale Ausbeutung von Rohstoffen im Ostkongo durch Ruanda ist zwar dokumentiert, aber das Land ist für den Westen trotzdem ein wichtiger Partner im globalen Wettlauf eben um diese kritischen Mineralien. Letztes Jahr im Februar, da hat Ruanda sogar eine strategische Partnerschaft mit der EU abgeschlossen für genau diese Rohstoffe. Auch in der europäischen Migrationspolitik hat sich Ruanda als Partner positioniert. Wir haben ja viel auch über das Ruanda-Modell gesprochen, das sogenannte Ruanda-Modell, wonach eben abgeschobene Asylsuchende dort untergebracht werden sollen. Das war lange eine Option für Großbritannien und Dänemark. Das wurde auch dank Jens Spahn hierzulande diskutiert. Ja, doch jetzt scheint sich so ein bisschen die internationale Haltung zu ändern. Ich habe das Gefühl, wir gucken jetzt ein bisschen näher hin. Wir trauen uns näher hinzugucken, hinzuhören. Deutschland hat eben tatsächlich geplante Regierungskonsultationen mit Ruanda ausgesetzt. Großbritannien überprüft jetzt Hilfszahlungen. Belgien drängt auf eine Aussetzung des EU-Ruanda-Rohstoffdeals tatsächlich auch. Und Frankreich will eine UN-Resolution, die Ruanda direkt für die Eskalation im Kongo verantwortlich macht. Ja, derweil eskaliert die Lage natürlich weiter. Es leben ungefähr 1 Million Menschen in Goma. Die M23 haben trotz eines selbst erklärten Waffenstillstands am Dienstag, den sie selber ausgerufen haben, wieder eine neue Offensive gestartet und eine weitere Stadt eingenommen, nämlich Niabibwe. Dort wird es einfach weiter gekämpft. Bisher sollen mindestens 2000, manche sagen auch sogar fast um die 3000 Menschen getötet worden sein. Heute kommt der UN-Menschenrechtsrat zu einer Sondersitzung zusammen, während in Tansania auch ein Gipfeltreffen stattfindet von der Ostafrikanischen Gemeinschaft zu genau diesem Thema. Auch Paul Kagame wird dort erwartet. Also ich bin sehr gespannt, ob er da auftaucht oder beziehungsweise welche Strategie er dort verfolgen wird. Ja, das sind sehr interessante Fragen auf jeden Fall. Wie lange kann Ruanda noch auf den Schutz des Westens zählen? Welche Konsequenzen wird diese anhaltende Gewalt haben? Wie weit werden die M23 noch fortschreiten? Ja, das sind alles so Fragen, die bleiben erstmal offen. Aber eins ist auf jeden Fall klar, die Kritik an Kagame, die wächst.
Ich habe noch eine gute Nachricht.
Na, das ist doch mal was.
Und zwar, du kennst die Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Mhm.
Die haben eine Spendenkampagne gestartet für ein eigens erstelltes AfD-Gutachten. Also deren Idee war, ich vermute, so ein bisschen ausgelöst durch so Leute wie Renate Künast, die ja gesagt hat, bevor wir hier im Bundestag irgendwie beschließen, dass wir gucken, ob es ein AfD-Verbot geben kann, sollten wir doch ein Gutachten erstellen. Vorher sollten wir das nicht tun.
Ich hatte immer eine vergleichsweise hohe Meinung von Renate Künast, aber seitdem sie sich da irgendwie, dann hat sie ja auch noch irgendwie auf irgendein Skit-Tweet-Tut irgendwas geantwortet von juristisch unmöglich, sorry. Wo ich dann auch denke, oh, ganz böse Falle. Ich weiß ja nicht, was Künast gelernt hat. Kann ja sein, dass sie Juristin ist, aber
Jedenfalls. Hat die GFF dann gesagt, okay, pass auf, wir werden einfach ein Gutachten selber erstellen. Das kostet aber ein bisschen. Hier ist eine Spendenkampagne und letzten Freitag schon, also die Nachricht habe ich erst nach unserer Sendung gesehen, hatten sie fast die Hälfte des Geldes zusammen und haben auch geschrieben, dank der vielen Spenden können wir jetzt schon zusichern, dass wir das Gutachten erstellen werden. Jetzt geht es nur noch darum, das auch mit der nötigen Personalstärke zu tun. Also es wird ein Gutachten geben, ein unabhängiges.
Aber mal ernsthaft, wozu? Also ich kann verstehen, aus Prinzip, um der Künast einreinzung, die, wie ich nachgeguckt habe, tatsächlich Juristin ist. Aber das ändert doch gar nichts. Also die Mitglieder des Bundestages, die haben doch eigentlich, haben die nicht alle Informationen, die es braucht, um eine Entscheidung zu treffen? Also die kacken sich doch alle nur ein, Verzeihung. Die machen sich doch alle nur die Hose voll, weil sie irgendwie, ich weiß überhaupt nicht warum, weil wenn das schief geht, dann wird die Partei ja praktisch demokratisch geadelt. Ja, wird sie doch sowieso, solange sie wählbar ist.
Ja, aber
Entschuldigung,
vielleicht
ich reg mich wieder auf.
Mal, also
soll
ich glaube,
die
GFF ist da mit diesem Ding rangegangen. Okay, also anscheinend haben manche Leute ein Problem damit, dieses Verbotsverfahren anzuschieben, weil für sie zu offen ist, ob das auch Aussicht auf Erfolg hätte.
Aber was,
und wenn
was
man diesen Leuten sagen könnte, ja, das hätte Aussicht auf Erfolg, dann würden sie es anschieben. Ich glaube, das ist die Logik.
Ich glaube diesen Leuten aber nicht. Ich glaube, das ist eine ganz billige, erbärmliche Ausrede. Mehr, ich glaube nicht, dass das mehr ist als eine Ausrede. Himmel, das sind Mitglieder des Bundestages, die haben Personal, die haben Stäbe, die können selber nachgucken lassen. Ich kaufe denen das nicht ab.
Naja,
also klar, haben die Angst davor, dass es schief geht. Ich glaube, die haben eher Angst davor, dass dann irgendwelche Fleischmützentruppen bei denen vor der Tür auftauchen.
Aber dann können sie sich auch auf so ein Gutachten beziehen und sagen, ja, aber das war so eindeutig oder irgendwas. Auf jeden Fall, weißt du, also Dinge zu externalisieren und nicht selber zu entscheiden, ist manchmal nervig und kostet vor allem immer ein Schweinegeld. Aber da machen wir es halt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz. Und ich bin ja keine Juristin bei der GFF. Das sind fast alles Juristen oder viele Juristen. Und die sagen halt, dass die bisherigen Stellungnahmen, Gutachten und so weiter das Ganze nicht komplex genug aufklären konnten, ob es Erfolg hätte oder nicht. Also es konnte noch nicht eindeutig genug mit Ja oder Nein beantwortet werden. Und das ist das Ziel.
Entschuldigung, ich könnte platzen über dieses Thema. Ob das Aussicht auf Erfolg hat oder nicht, bestimmt genau eine Instanz und das ist das Bundesverfassungsgericht. Alles, was sie machen müssen, ist sagen, hier, Bundesverfassungsgericht, prüft das. Wir hätten gerne, dass das verboten wird. Geht das? Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, geht oder geht nicht. Und wenn es geht, dann geht's, dann verbieten wir den Haufen. Wenn es nicht geht, geht's nicht, dann überlegen wir uns was anderes. Ich verstehe das nicht. Das ist so
aber
alles hier in diesem Land im Moment. Immer bloß, oh, immer verzagt, verdruckst. Nee, lieber nicht. Wer weiß, was dabei rumkommt. Lieber auf Nummer sicher gehen. Sie kennen mich. Keine Experimente wagen. Mit solchen Sätzen kannst du wirklich Wahlen gewinnen in Deutschland. Und ich finde, gerade dieses Verbotsverfahren, das ist Ausdruck der totalen Verzagtheit in diesem Land. Also sie sind weder in der Lage zu sagen, okay, wir versuchen es, noch sind sie in der Lage zu sagen, nein, wir wollen das nicht und zwar aus Prinzip nicht. Gut, wie wollen sie das aus Prinzip nicht wollen? Na gut, klar, bisher ging es nur gegen die Linken, nicht gegen die Rechten, aber
also hinter dieser ganzen Spendenkampagne steht nicht nur die GFF, sondern auch Campact Volksverpetzer erinnert, der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, der Postmigrantische Juristinnenbund fragt den Staat, bleibt stabil. Und das war's. Keine weiteren. Und ich finde, das ist ein großer Zusammenschluss der Zivilgesellschaft. Und du hast gerade das beste Argument geliefert, warum wir den jetzt wahrscheinlich auch einfach brauchen.
Ach so, ich muss jetzt sagen, hä?
Nein, aber hast du ja einfach. Du hast ja gerade ganz schön gezeigt, die Institutionen trauen sich nicht, sind verzagt, warum auch immer. Dann muss halt die Zivilgesellschaft jetzt ran. Das ist doch auch ein gutes Argument dafür. Und umso besser, dass schon die Hälfte zusammen ist und es dieses Gutachten geben wird und es dann irgendwann keine Ausreden mehr gibt.
Ja, aber weißt du, wenn ständig die Zivilgesellschaft ran muss, ne, dann möchte ich auch gerne nochmal über die Größe des Deutschen Bundestages reden, weil da brauche ich keine 630 Leute, da reichen 360. Oder 36.
Es erinnert mich jetzt an diese Grafik, die gerade viel in den sozialen Medien rumgeht. Wie wäre das, die Regierung sollte kleiner werden? Noch kleiner, noch
bis
kleiner.
Bis da nur noch einer sitzt.
Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Ich weiß, was du meinst. Es ärgert einen.
Und natürlich ist eine andere Diskussion, aber das Problem bei diesen 630 ist halt, dass du wahrscheinlich irgendwie jeweils 100 sowieso einer bestimmten Richtung zuordnen kannst und da dann 90 aus diesem Pool rausnimmst jeweils, sodass dann 10 auf dieser bestimmten Richtung liegen und dann auch da ein bisschen konzentrierter arbeiten können.
Ja, das
stimmt. Ich denke ja nur an die Gesundheit unserer Abgeordneten.
Das stimmt auch. Kommen wir zum Limerick der Woche. Letzte Woche war das Thema dieses etwas schwammige, die Stimmung im Land. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Zum Gatten sprach Lisa aus Dissen, die Stimmung im Land sei beschissen. Der meinte, mitnichten, der März wird's bald richten. Da weinte sie leise ins Kissen.
Ich wusste nicht, dass es einen Ort namens Dissen gibt, aber ich glaube, da möchte ich gern wohnen.
In Dissen? starb verarmt in Dissen. Oh, geht so. Ich finde ja die Ortsnamen, Ortsnamen müssen geil klingen, wenn da vor ihnen steht, starb verarmt in. Holger Klein starb verarmt in
Berlin.
Naja, klingt halt voll ätzend. Ist nicht irgendwie sowas wie Lederhose. Ja? Holger Klein starb verarmt in Lederhose. So. Das sind Bilder in den Kopf. Holger Klein starb verarmt in Hümendorf. nicht. Ich nehme den von Gesa. Es war mal ein Mann namens Merz, der brachte ins Land großen Schmerz, akzeptierte kein Nein, riss Brandmauern ein. Die Stimmung ist jetzt im Puperz.
Ich nehme den da drunter von Friederike. Es lebt der Heinz-Georg in Lippe. Seine Stimmung ist sehr auf der Kippe. So ruft er oft barsch, der Merz ist ein Arsch. Egal, wie viel Cognac ich nippe.
Immerhin nippt sie nur und kippt nicht. Ne? Der Sven hat außerdem noch ein Gedicht eingereicht zum Thema, was ich irgendwie nett finde.
Ja, willst du jetzt das ganze Gedicht vorlesen?
Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, dass man sich das in den Kommentaren zur letzten Sendung angucken kann.
Ah ja. Ja, das war auch.
Oder soll ich es vorlesen?
Nee, das ist dann doch, glaube ich, das, ein bisschen also lang das, geraten.
Da,
das ist ja so ein bisschen wie der Zauberlehrling so lang. schreibt die Limericks immer in die Kommentare zur Sendung, also in die Kommentare zur jetzigen Sendung, euren jetzigen Limerick zum Thema. Qual der Wahl?
Och.
Wale?
Ja, wir haben so ganz miese Themen.
Ich habe auch nur miese Themen.
Wollen wir nicht? Nein, also ich finde ja, dass der nächste Limerick, der sollte gehen über unsere pelzigen Freunde, die Biber. Denn
stimmt.
In Tschechien, da wollte, gut, es meldet 20 Minuten, was jetzt nicht unbedingt, also nachdem ich mit Jolanda Speers gesprochen habe, bin ich mir nicht mehr sicher,
ob das woanders gelesen.
20-minütige, also 20 Minuten aus der Schweiz eine seriöse Zeitung ist. Nichtsdestotrotz, es gibt einen Ort, der heißt Brdy oder wie man ihn ausspricht, das ist in Tschechien. Da wollten sie Renaturierung machen, wollten einen Damm bauen. Das hätte gut 1,2 Millionen Euro gekostet. Bevor die das aber überhaupt nur haben genehmigungsreif kriegen können und mit den Bauarbeiten anfangen können, sind da ein paar Biber durchmarodiert und haben einen Damm gebaut. Und zwar genau dahin, wo auch der menschengemachte Damm hätte hingebaut werden sollen. Und ich finde, darum sollte der nächste Limerick über Biber gehen.
Das haben die Biber sich verdient.
Das haben die Biber sich verdient.
Ich finde das auch so krass, weil wie lange hat er gebraucht? 7 Tage? Und wie lange hätten die Menschen gebraucht?
Ja, ist schon ganz cool. Ja, weil der Biber scheißt sich halt nichts, ne? Wie, da ist eine Feldlerche? Hier ist keine Feldlerche. Es ist halt so. Ich finde es super. Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass kleine, pelzige Tiere unsere Freunde sind.
Ja. Hast du daran gezweifelt?
Naja, nicht unbedingt, aber man kann ja immer mal wieder darauf hinweisen.
Du magst keine Ratten, darum?
Ich kenne keine Ratten.
Du wohnst in Berlin und kennst keine Ratten?
Ja, ich bin davon echt gut verschont bisher. So. Ah, okay. Vielleicht mal im Bad gucken, was da los ist. Oder in der Küche.
Ja, dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Anleger atmen auf. Vorerst.
Dienstag.
Anleger lassen Zollschock vorerst hinter sich.
Mittwoch.
Kurse stabilisieren sich.
Donnerstag.
Viel Unsicherheit an der Wall Street.
Freitag.
DAX markiert 12. Rekordhoch in diesem Jahr.
Wuhu.
Wenn das nicht sogar das 13. Rekordhoch seit Mitte Dezember ist.
Meine Güte.
Oder das 17. Rekordhoch seit, you name it.
Wie lang zählen die weiter?
Ich habe nicht die leiseste.
Oder?
Ich glaube, die machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber, wann das albern klingt oder ob das albern klingt. Hm. Also dazu veröffentlichen die viel zu viele alberne Überschriften.
Na gut, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hi.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach auch ergänzen würdest?
Ja, also ich hatte ja gerade quasi im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass ihr viele schlimme Sachen gesagt habt und ich leider nicht so viele von diesen schlimmen Sachen widerlegen kann. Also Dinge, die jetzt unter Trumps Regierung passieren. Und was ich jetzt zum Beispiel einmal anmerken muss, so sinnlos das irgendwie im Endergebnis ist, ihr hattet unter anderem zwischendurch gesagt, dass die Mitarbeiter von Musks inoffiziellem Doge, also Department of Government Efficiency, teils auch Festplatten aus Behörden einfach mitnehmen würden. Das habe ich jetzt so nicht belegt gefunden. Ich habe jemanden gefunden, der darüber spekuliert hat, dass die da wohl damit rumrennen, aber irgendwie nichts Genaues weiß man nicht. Es würde die Lage ja auch nicht besser machen. Ich versuche nur irgendwie meiner Arbeit nachzukommen an der Stelle. Und vielleicht stimmt es auch, wenn morgen jemand das hört, nicht mehr, weil dann gibt es dazu einen Bericht. Wie ihr dargestellt habt, kommen die Medien kaum hinterher. Bleib auch nicht so lange bei dem Thema USA, denn im Wesentlichen ist alles, was ihr da vorgetragen habt, leider korrekt. Ich komme mal kurz zum Wahl-O-Mat. Da hattet ihr ja viele verschiedene Tools vorgestellt. Sehr interessant waren einige dabei, die ich auch noch nicht kannte. Und zum Wahl-O-Mat hattet ihr noch gesagt, es war allerdings ein Zitat des Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, also habt ihr euch nicht ausgedacht. Und zwar hat der gesagt bei der Vorstellung, ja, der würde ja die Hälfte der Leute, die noch unschlüssig sind, überzeugen, wählen zu gehen oder was heißt, er wird sie überzeugen, aber auf jeden Fall, sie gehen dann wählen, nachdem sie den Wahl-O-Maten genutzt haben. Und das ist gar nicht so einfach zu prüfen, weil die Frage ja so ein bisschen ist, geht es denn da um Leute, die zwischen zwei Parteien zum Beispiel schwanken oder Leute, die eigentlich gar nicht wählen wollen, grundsätzlich aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Quelle direkt für diese 50% Zahl gefunden. Und vielleicht gibt es die auch nicht, weil die haben irgendwelche interne Untersuchungen mal gemacht oder sowas oder welche, die noch nicht öffentlich sind. Aber es gibt, weil es den Wahl-O-Maten schon lange gibt, einige Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen Tools wie dem Wahl-O-Maten und der Wahlbeteiligung feststellen. Und das gilt dann auch noch, wenn man viele andere Faktoren einbezieht, also so durch mediale Berichterstattung zum Beispiel rund um die Wahl. Und diese Effekte werden teilweise auch in anderen Ländern, wo es sowas Ähnliches wie den Wahl-O-Maten gibt, gemessen. Das fand ich ganz cool. Ich habe auch mal eine etwas ältere Studie, die man im Volltext lesen kann, zur Bundestagswahl 2009 gefunden und in die Shownotes gepackt für Leute, die das irgendwie mehr interessiert. Vielleicht studiert ja gerade irgendwie jemand im Bereich Politik und findet das interessant. Und dann noch eine kleine Korrektur zum Thema Politik. Also ich, soweit ich selber auch bisher verstanden habe, habt ihr das Wahlrecht richtig erklärt, das Novellierte. Wenn mir da nachträglich noch was auffällt, melde ich mich in den Kommentaren zurück. Aber ich glaube, in der kurzen Zeit war das alles korrekt so. Ihr hattet allerdings auch gesagt, der Bundestag, ich glaube Holger Wass hat gesagt, der Bundestag sei das zweitgrößte Parlament der Welt nach dem chinesischen, weil Ziel der Wahlrechtsreform war ja auch, der Bundestag soll kleiner werden. Nicht mehr so viele Ausgleichs- und Überhangmandate, sondern eine Obergrenze. Und das ist ziemlich sicher nicht richtig, weil man halt, ja, das Chinesische ist das Größte, das ist auf Platz 1, das stimmt also, aber danach kommen noch ein paar andere vor Deutschland. Deutschland ist laut einer Liste der Wikipedia, wo so ein Hinweis dran ist, dass es vielleicht nicht perfekt stimmt und wir verkleinern uns ja auch jetzt auch gerade, aber Deutschland ist auf Platz 5. Und es hängt so ein bisschen von der Zählweise ab, weil viele Nationen wie zum Beispiel Frankreich oder auch UK haben ja ein so ein zweiteiliges Parlament, ne, aus dem Ober- und Unterhaus oder zwei Kammern. Und die, man müsste ja eigentlich fairerweise sagen, die gehören zusammengezählt. Und dann käme man auf mehr Repräsentanten, als es im deutschen System der Fall ist. Deswegen ein kleines Gemecker von mir an der Stelle. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, es stellte sich als korrekt heraus, aber Scham hatte ja über den Kongo gesprochen und dass Ruanda damit reinspielt, vielleicht diese Gruppe M23 supportet und auf der anderen Seite Ruanda aber in UN-Missionen sehr viel Ressourcen reingibt, unter anderem 6000 Soldaten und damit der zweitgrößte Bereitsteller halt eben von militärischem Personal ist bei UN-Missionen. Das ist wie gesagt korrekt. Ich fand aber interessant, dem kurz Kontext zu geben, weil irgendwie würde man sich ja vorstellen, ja, die Nationen mit großem Militär, die stellen auch viel irgendwie UN-Personal. Und man hat ja auch schon mal gehört, dass Deutschland sich ja auch an UN-Missionen beteiligt, ne? MINUSMA oder so hat man vielleicht schon mal gehört in der Tagesschau. Neuer Verteidigungsminister in Deutschland fährt ja traditionell gerne zu einem Auslandseinsatz an Weihnachten. Und es ist aber so, dass zum Beispiel der Platz 1 von Nepal eingenommen wird bei diesen UN-Missionen, mit etwas mehr Leuten noch. Dann kommen Länder wie Bangladesch, Indien, Indonesien, Pakistan, Ghana, China übrigens dann schon. Und dann europäische Nationen kommen deutlich weiter hinten erst. Und auch die Vereinigten Staaten, die machen ihr Ding lieber außerhalb von diesen UN-Missionen. Und Deutschland ist relativ weit hinten mit insgesamt 112 Soldaten, die aktuell für UN-Missionen im Einsatz sind. Genau, dass man das mal so ein bisschen noch
112 Soldaten?
112, ja.
So wenig, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
Ja, also natürlich sind wir generell nicht mehr mit so vielen Soldaten im Ausland. Also irgendwie, keine Ahnung, prozentual sind vielleicht gar nicht mal so wenig deutsche Soldaten, die im Ausland sind, quasi in den UN-Missionen beteiligt. Aber es ist, man würde sich das vielleicht anders vorstellen, ja, dass irgendwie mehr Einigkeit darüber besteht, wo vielleicht militärischer Einsatz zur Befriedung oder was auch immer von Konflikten halt nötig ist. Leider ist es halt schwer, sich darauf zu einigen und dann, ne, gibt es eben viele Militäroperationen aus anderen Interessen. Also zum Beispiel auch diese deutsche Beteiligung am Horn von Afrika zur Piratenbekämpfung oder sowas, das sind ja keine UN-Missionen gewesen, sondern unter anderem Koalition geführte Operationen. Okay. Ja, und damit hoffe ich, haben alle HörerInnen und Hörer ein schönes Wochenende.
Das hoffe ich auch. Und du auch.
Dankeschön. Ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende betteln wir ein bisschen. Also eigentlich sagen wir immer nicht. Danke, ne?
Nee, wir betteln nicht. Das, was wir machen, nämlich Crowdfunding, wird gerne von Rechten als Bettelei im Internet bezeichnet, im Vergleich zu oder im Gegensatz zu was ordentliches Arbeiten gehen.
Ja, und was so lustig ist, weil wenn man überlegt, welche Partei die meisten Spenden bekommen hat in diesem Wahlkampf, aber ja gut, darum, ein anderes Thema.
Darum geht es mir, es ist eher so eine grundsätzliche Haltung, dass wenn du deinem Chef in den Arsch kriechst, dann ist das ordentliche Arbeit. Wenn du ein Publikum hast und sagst, ich mache hier was, ist euch das was wert? Und hier könnt ihr das einwerfen, was es euch wert ist, dann halten sie es für Bettelei. Das finde ich einen ganz interessanten Hinweis auf die Geisteshaltung der Leute, die dahinter steht. Weil letztendlich müsstest du dann auch jede Frittenbude als Bettelei am Wegesrand bezeichnen. Ja, weil was macht der Frittenbudenbesitzer denn anderes? Der bettelt doch darum, dass du ihm sein Zeug abkaufst.
Das stimmt.
Das ist schon ganz interessant. Und was noch ein Aspekt daran ist, betteln ist ja in der Regel, dass du irgendwo sitzt und für gar nichts, also für lau irgendwas haben willst. Und
deswegen benutzen sie ja dieses Wort.
Genau. Ja. Darum bin ich strikt dagegen, das auch nur ironisch zu verwenden für die Art und Weise, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen, weil ich mich noch nicht mal ironisch mit diesen Dunkelfleutlingen da gemein machen möchte.
Okay, dann sage ich einfach, wie immer, sagen wir an dieser Stelle Danke für alle, die uns unterstützen. Wir können es gut brauchen.
Ja.
Und falls ihr noch nicht dabei seid, freuen wir uns, wenn ihr auf wochendämmerung.de mal vorbeischaut. Da gibt es einen Reiter, der heißt Unterstützen und da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Einer geht direkt aufs Konto. Ein paar Leute finden sich auch bei Steady ein. Da gibt es dann zum Beispiel eine werbefreie Episode. Ich meine, die meisten sind eh werbefrei, aber für alle, die da sehr großen Wert drauf legen. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr dort Mitglied werdet, lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
DIMS 1.
Wing Commander Lord Fleschards Lieblingskoordinaten. 32 Grad 8 Minuten 52 Sekunden Nord. 110 Grad 50 Minuten 10 Sekunden West.
Ist er immer noch in der Schweiz oder hat er sich das noch nicht geändert?
Weiß nicht.
Martin Afanasiev, was überhaupt die Schweiz ist, ich weiß schon nicht mehr.
Ich hatte nur gesehen, dass irgendjemand auf einem sozialen Medium dann gepostet hat. Hier ist der Wing Commander.
Ja.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Oliver Delpis Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Dösewicht bekommt heute mal wieder seinen Quartalsaderlass.
Quartalsaderlass? Nee, noch nicht. Ich dachte, Einkommensteuer vorauszahlen, aber ist noch nicht. Kriegt er vielleicht wirklich einen Aderlass? Eine Freundin von mir hat das auch. Die reichert Eisen an in ihrem Blut. Die muss irgendwie alle halbe Jahr muss sie zum Aderlass.
Okay, die könnten mir das abgeben. Ich reichere das. Also bei mir ist eher das Gegenteil.
Du reicherst Eisen ab. Du rostest innerlich.
Genau.
Wo kapern Piraten am liebsten? In Essen.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nusan Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Auf die Straße gegen den Faschismus. Zeigt den Konservativen, was ihr von deren Kokettieren mit den Faschos haltet.
Erklärt ihnen vielleicht erstmal, was Kokettieren mit Faschos überhaupt bedeutet. Und hier der Fanclub.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Armin Laschet staunt, dass man Wahlkampf auch komplett ohne Lachen verkacken kann.
Das ist übrigens was ich seit jetzt also die letzten Wochen oft denke. Leute, fühlt euch doch mal nicht so sicher. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Mhm. Bis dann sofort so, oh, das wird Friedrich Merz Stimmen kosten. Vielleicht auch nicht. Ich finde das immer diese ganzen, diese komischen Pseudoprognosen. Janine Schöne.
Wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Friedrich Merz.
Und so stieg Moses mit den Steintafeln herab vom Berg Sinai und sprach zu den Israeliten. Seht her, der Herr schickt euch die 15, hoppla, Scheißreck, verdammt, die 10 Gebote.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Wir so, 2024 war ein krasses Jahr. 2025, hold my Fassbrause.
Stefan fragt sich, ob ihr alphabetisch sortiert. A, Zimmermann.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Einatmen, ausrasten.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Tobias Salin, bitte die Betonung. Ach shit! Tobias Salin.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Ich gehe Mariah Carey.
Mariah Carey.
Die Katana rufen auf, wählen zu gehen.
Tim Christan.
Clemens Langers und Christoph Henninger, auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren. Lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Schen.
Cristiano del Tauscho.
Übrigens gewinnt unser amtierender Justizminister seit Beginn seiner Ferengi-Ferien deutlicher Profil, als ich erwartet habe. Der hat tatsächlich gegen das Clusterfuck-Zustromgesetz gestimmt.
Felix, der fragt, ob es der, die oder das Kulif um den Teich heißt.
Es ist Herbst. Auf dem Feld die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wir haben ganze Landstriche mit Leuten, deren vornehmliche persönliche Erfahrung mit Flucht die ist, zurückgelassen worden zu sein.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz von mit dabei und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz, habe ich der Götti gesagt?
Ich bin nicht sicher, ich habe auch kurz gedacht.
Aber ich hänge da sowieso bei den Gotti, Göttich, da, ja, das macht mich seit Jahren fertig. Aber was will man machen?
Ja, da müssen wir durch. Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Währenddessen sitzt Ivo zu Hause und denkt sich, Ivo. Kati grüßt Joni.
Wolfgang grüßt Mila.
Der Jokes kann er, ne? Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Das kannst du. F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Anuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
God, I'm jumping in the deep end. It's more fun to swim in hurt. The risk is drowning, but I'm gonna take it.
Jan Heck.
Ist das ein Song, den ich hätte kennen müssen?
Ich kenne ihn nicht.
Okay. Sabine Haider.
Das muss nichts heißen. Ich habe in den 80er Jahren aufgehört, irgendwas zu kennen. Hans Herbst.
Quatsch, du warst doch in den 90ern bei Fritz?
Stimmt. Habe ich alles vergessen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Moste Techi bittet alle Siegerländer zutiefst zerknirscht um Verzeihung. Das ist wirklich peinlich, zu dem Sauerland doch viel besser zu jenem Herrn passt. Nun
ja, gut,
Erlangen, nicht im Sauerland, doch täglich ein wenig Glück zu erlangen, liegt mit Mayas Pixelfett-Account jetzt nahe. Danke.
Außerdem liegt das Siegerland direkt neben dem Sauerland und im Siegerland ist es auch nicht besser. Pummer, also sich keine. Ja, und ihr wisst ja, schlimmer als verlieren ist nur.
Was denn?
Siegen.
Oh.
Nils und Hilke.
Katharina Husten freut sich, dass sie Heugi zum Kichern gebracht hat. Es sind die kleinen Dinge im Leben.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Captain Blackadder. Captain Blackadder is feeling tired. So very, very tired.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, gell?
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urum und Urum und so weiter.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Andreas Jasper, was heißt eigentlich moray auf Deutsch?
Weiß nicht. Ich lese es hier fleißig vor, aber es kann auch irgendwie ein faschistischer Aufruf sein. Man weiß es
genau,
gar nicht. Ne?
Genau.
Ich lese es vor, was ihr mir da reinschreibt.
Genau, Andreas Jasper.
Also Langenscheid kennt's nicht. Michael Jess.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Karden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten Kapern?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Salewski, das sind die mit der Kanzlei.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corinna.
Thilo Künstler.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Janet Lechner.
Nico Linder.
Florian Link.
Nach der Ampel links.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kulli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Claudia, muss ich hier meinen Namen ändern?
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert freuen sich auf Mayas Pixelfett-Account.
Bernd Nossem.
Vielleicht muss ich dir nochmal verlinken, den gibt's ja schon. Hundnase. Also heißt der, ist...
Ach so, ich denke, was liest du denn da gerade vor?
Pixelfett.de. Ja, okay. Entschuldigung.
Schreib's doch einfach in die Shownotes.
Eben, ich schreib's nochmal in die Shownotes. So.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Wer versucht, die Linke über die 5%-Hürde zu bringen, nur um vielleicht Brilon Merzk verhindern zu können, pfeift offenbar auf die Ukraine und ihre Bevölkerung, auf Menschenrechte und die Sicherheit der europäischen Ordnung. Nein, wie du weiter vorne in der Sendung verargumentiert hören kannst.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe ruft zur Teilnahme am Dicker-Pulli-Tag, auch Aktionstag zum Energiesparen genannt, auf.
Axel Rasmussen.
Michael Reitler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Mark Riese.
Mike Rotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Der Tobi fragt sich, ob es nicht Zeit wäre für die Umbenennung der EU in The Union und sie geografisch unabhängig schrittweise für alle vernünftigen Staaten zu öffnen. Man könnte zum Beispiel mit Kanada beginnen, dann Japan, Südkorea und so weiter.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Konse Skibidibi.
Ich hätte das auch schon.
Wo war denn? All Hail Skibidi Hitler? Wo war das denn diese Woche?
Oh Gott, das habe ich nicht gesehen.
Da ging es auch wieder. Das war auch irgendwie so ein, ich könnte sogar Timothy Snyder gewesen sein. So. Stellen Sie sich mal vor, irgendjemand, ne, so ein Cybertruck fährt vor.
Ah und, ja, das war Snyder, ja.
Das war Snyder, ne? Und irgendwie lauter 20-jährige College-Absolventen kommen raus und rufen All Hail Skibidi Hitler.
Ja, stimmt.
Gibt es ja so Witze, die kannst du nicht bringen auf Deutsch. Jedenfalls nicht ganz so gut.
Der ist auch in den Shownotes, der Text. Also ein bisschen weiter oben zu dem Thema USA. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Brandmauerstein.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mareike grüßte Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Molesworth inzwischen nicht mehr motzen, sondern still frieren und leiden.
Lise grüßt die Katana und Holger, der den Link zur Doku von Klaus Teuber nicht verlinkt hat.
Ah, vergessen gehabt. Naja. Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue. Schreiben Sie mal auf. Nee, habe ich nicht.
Schreiben Sie mal auf. Schreiben Sie mal Straße. Einmal aufgeschrieben. Robert Ferst.
Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Vico von Bülow.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Annette, wir können doch nicht 3K hintereinander haben.
Doch, das können wir. Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den Podcast Vrindt ein.
Steht da nicht.
Doch, ganz eindeutig.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling
und Mieto Balasch. Was wurden Novje Strovi? Vielen herzlichen Dank.
Achso, ja, auch von mir. Vielen Dank für die Sicherung meines Lebensunterhaltes.
Und das war die Wochendämmerung vom 7. Februar 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.